He was a mass murdering fuckhead, as many important historians have said. And, but the other mass murderers got away with it. Stalin killed many millions, died in his bed. Well done there. Pol Pot killed 1.7 million Cambodians, died under house arrest, age 72. Well done indeed. And the reason we let them get away with it is because they killed their own people. And we're sort of fine with that. Now help yourself, you know. We've been trying to kill you for ages, so you kill your own people. Right on that. Seems to be. Hitler killed people next door. Oh, stupid man. After a couple of years, we won't stand for that, will we? And Pol Pot killed 1.7 million people. We can't even deal with that. I think, you know, we think if somebody kills someone, that's murder, you go to prison. You kill 10 people, you go to Texas, they hit you with a brick, that's what they do. 20 people, you go to a hospital, they look through a small window at you forever. And over that, we can't deal with it, you know? Somebody's killed 100,000 people. We're almost going, well done, well done. You killed 100,000 people? You must get up very early in the morning. I can't even get down the gym. Your diary must look odd. Get up in the morning, death, 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 lunch. Death, 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 afternoon tea. Death, 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 quick shower. You know, so I suppose we're glad that Pol Pot's under house arrest. You know, 1.7 million people, at least we know where he is. Under house arrest. Just don't go in that fucking house, you know?
Herzlich willkommen bei 10-2-4. Heute mit Chriso.
Hallihallo.
Und mit Chris.
Hallo.
Unser Gast. Ich bin ganz aufgeregt. Und mit mir Johannes. Wir haben einen Gast. Und wir wollen heute mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, ne? Wenn jemand Externes da ist. Und Gott sei Dank haben wir uns jemand rausgesucht, der ein bisschen was zu erzählen hat. Hoffe ich zumindest. Du hast gesagt, er hat was zu erzählen.
Ich glaube schon, dass er was zu erzählen hat.
Schauen wir mal.
Wir haben unzählige Stunden in Berliner Eckkneipen verbracht, wo viel erzählt wurde.
Habt ihr euch schon leer erzählt?
Nee, das nicht. Wir erzählen ja immer dasselbe, das ab, deswegen nicht. Ist das kein Problem. Ja, aber tatsächlich haben wir Chris heute eingeladen. Mhm. Also vielleicht zur Vorgeschichte. Chris ist ein Kommilitone von mir, der ebenfalls... Also genauso wie ich im fünften Semester geografische Entwicklungsforschung studiert. Das stimmt doch, oder Chris?
Richtig, fünftes Semester, kurz vor dem Ende sozusagen.
Ja, harte Zeit, ja. Kennt man.
Ich habe Chris schon gefragt, was macht man denn, wenn man geografische Entwicklungsforschung studiert?
Du meinst, was man danach macht?
Ja, was macht man denn währenddessen und was macht man danach?
Währenddessen, naja, du musst halt ein paar Vorlesungen besuchen und Seminare ist so wie...
Das klingt verdächtig nach Studium.
Ah, so läuft es. Ich habe richtig gemerkt, ich merke es.
Naja, und vielleicht so Auslandsaufenthalte. Das macht wahrscheinlich das Studium auch ein bisschen besonders, würde ich sagen.
Aber es ist schon so ein bisschen, also Entwicklungsforschung ist schon so das Thema eigentlich, oder? Es geht darum, irgendwie... zu schauen, wie sich andere Länder so entwickeln.
Ja, das war das Bild früher, also wie sich Länder entwickeln. Ja. Heutzutage wird das eher im kleineren Maßstab betrachtet, also eher so mikrokosmotisch.
Mikrokosmotisch, also eher so Kulturkreise und so. Also eher
ja, nicht wirklich. Es geht teilweise um Haushaltsökonomien, um regionale Entwicklung, mhm. ländliche Entwicklung, sowas in die Richtung.
Und warum hast du das studiert? Warum wolltest du studieren?
Darüber habe ich mich mit Chris auch schon mal unterhalten. ja, eigentlich, ich bin sehr interessiert in jeglicher Art von Entwicklung, die auf der Welt so geschieht. Mhm. Also Politik interessiert mich sehr, irgendwie Gesellschaften, Gesellschaften, wie die zusammengesetzt sind, wie alles so funktioniert. Und ich finde, wenn man Geografie studiert oder dann auch Entwicklungsforschung, lernt man halt sehr viel über die internationalen Zusammenhänge, wie alles zusammenhängt, warum ist jetzt zum Beispiel in Entwicklungsländern sehr viel Unterentwicklung in Anführungsstrichen und warum geht es uns hier in Deutschland gut? Und das lernt man halt, warum das so ist und welche Schrauben man drehen könnte, damit man da was ändern kann.
Ja, damit es der Welt besser geht.
So in der Richtung.
Letzten Endes, wenn man das tatsächlich schafft, ja.
Seid ihr so Weltenverbesserer? Verbesserer?
Also ich gar nicht.
Eigentlich. Hast du aufgegeben, die Welt schon?
Ja, ist zu traurig alles. Nein, also, weißt du, ich schreibe halt eher drüber. Also,
ja, aber damit versuchst du doch auch irgendwie dann
Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, vielleicht letzten Endes schon. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt, dass man tatsächlich durch so eine Art Studium die Möglichkeit hat, tatsächlich mal hinter den Vorhang zu schauen. Mhm. Ne? Also vielleicht auch mal über den Tellerrand zu schauen und festzustellen, wie Chris schon meinte, warum geht es uns hier gut, warum geht es anderen Leuten, warum geht es fast allen anderen Leuten auf der Welt scheiße.
Ja.
Gibt es dafür einen Grund? Also könnte man das jetzt, das ist jetzt ein hartes Thema gleich zum ersten Mal, ne? Es tut mir jetzt echt leid, aber wenn man das schon so aufmacht, gibt es da so eine Pauschal-Thesen, warum das so ist? Also warum es uns Westeuropäern tendenziell irgendwie der Wohlstand da ist und woanders der nicht ist?
Also wir sind, also Pauschal-Thesen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig gesagt. Also du kannst irgendwie nichts wirklich pauschal erklären. Aber es gibt schon gewisse Tendenzen, die darauf hinweisen, auf die Gründe, warum es uns jetzt gut geht und warum es woanders schlecht geht. Und meines Erachtens ist das, ja, um jetzt völlig politisch zu werden, einfach das kapitalistische System. So.
Ja, das hat quasi so, das hat uns halt irgendwie angetrieben in den letzten 150 Jahren, 100 Jahren, oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als die anderen auszubeuten. Ist es so, dass wir das...
Ah, das ist ja immer noch so. Also
ja, gut, das stimmt auch wieder.
Vielleicht nicht wir unbedingt, wie wir hier sitzen, aber allein durch unseren Konsum.
Ja, eben.
Ich meine, das ist auch so eine Binsenweisheit, aber allein dadurch, wie wir leben, unterstützen wir das ja auch. Ne?
Stimmt schon.
Ob wir jetzt nur Fleisch essen, weiß ich nicht, was irgendwo im brasilianischen Regenwald gerodet wurde. Also nicht, das Fleisch wurde natürlich nicht gerodet, aber das Farmland wurde geschaffen für die Rinder und naja.
Gruselig eigentlich.
Ja.
Und dein Thema ist so ein bisschen, ich habe es gerade gelernt, was war es? Südostasien.
Ja, genau, das ist so der regionale Schwerpunkt, den ich mir gesetzt habe. Das kam daher, ich habe vor 2 Jahren ein Praktikum gemacht in Kambodscha, in einem Weißen Haus und habe mich da gleich irgendwie identifizieren können mit den Leuten. Und seitdem habe ich mich einfach auch persönlich interessiert und Literatur gelesen dazu und jetzt eben auch da mein Fokus in der Masterarbeit drauf gelegt.
Mhm. Also, was ist deine Masterarbeit? Was ist das Thema von deiner Masterarbeit?
Also es geht um, naja, um das wissenschaftlich auszudrücken, um urbane Informalität im urbanen Raum. Und da habe ich mich fokussiert auf Straßenhändler, die Gemüse und Obst verkaufen.
Abgefahren. Das heißt, du hast kambodschanische Straßenhändler, die Gemüse und Obst verkaufen, angeschaut und hast dir überlegt, und das sie beobachten.
Genau, es geht noch weiter. Also da habe ich natürlich, also ich habe das mit einem Kommilitonen zusammen gemacht. Mhm. Er hat die Wertschöpfungskette von ein paar Produkten beobachtet, vom Produzenten bis Konsumenten. Mhm. Und wer woran wie viel verdient sozusagen, also wo der Wert am meisten geschöpft wird. Und mein Teil war eben so eine Art soziale Betrachtungsweise, also wie der Anteil der des Einkommens an der Haushaltsökonomie zum Beispiel ist, von welchen Regularien und Institutionen sie beeinflusst sind, wie das soziale Netzwerk so funktioniert. Also sehr breit gefächert eigentlich.
Abgefahren.
Also quasi, wie sieht das Leben aus eines Straßenhändlers in Kambodscha?
Genau.
Sehr vereinfacht gesagt.
Und wie sieht das Leben aus eines Straßenhändlers in Kambodscha?
Ja, das ist wieder die andere Sache. Das kann man nicht so pauschalisieren. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Da waren teilweise Leute, die haben es richtig rausgehabt. Die haben Wassermelonen verkauft oder halt saisonale Früchte eben. Und ich hatte ein Interview mit einer Frau, die hatte über $200 in der Woche verdient. Mhm. Und es ist für kambodschanische Verhältnisse sehr viel. Also damit kannst du schon einiges anfangen. Aber so die meisten Leute, die ich interviewt habe, die waren eher quasi an der Armutsgrenze, haben sie gekratzt. Die meisten hatten so $2 bis $2,5 Umsatz am Tag. Und das mussten sie wieder investieren am nächsten Tag in weitere Produkte sozusagen und dann wieder verkaufen. Also dadurch, dass sie halt kaum Finanzen haben oder Finanzquellen, hängen sie immer am selben Tropf. Also sie bleiben quasi an der Armutsgrenze und die einzige Möglichkeit für die wäre quasi an informelle Geldverleiher zu gehen. Und dort haben sie halt enorm hohe Zinsraten. Also da müssen die 50% an Zinsen zurückzahlen und das ist für jemanden, der 2,5 Dollar am Tag verdient, kaum möglich. Also die kommen dann eigentlich viel mehr noch in Schulden dadurch.
Okay, also so dieses typische deutsche, ich bin Unternehmer und habe ein tolles Geschäftsmodell und gehe mal zur Bank und sage, gib mir mal ein bisschen Kohle, damit ich mir irgendwie, keine Ahnung, einen Bus kaufen kann und irgendwie dann am Straßenrand mein Zeug verkaufen kann, das ist da nicht so wirklich existent, oder wie?
Nee, genau. Also es gibt zwar dort ein Bankensystem, das auch funktioniert, aber eben nur für die obere Schicht. Und die Oberschicht in Kambodscha macht, glaube ich, also ich will mich ja jetzt nicht festnageln lassen, aber ungefähr 5% der Bevölkerung aus. Und die haben dann auch ein Bankkonto und können sich auch Kredit leihen, so viel wie sie wollen. Aber der Rest, also 95%, die haben quasi keine Möglichkeit, überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen und sind dann abhängig von informellen Geldverleihern.
Ich habe das auch vorhin schon erwähnt. Ich spiele ihn gern. Ist ja nicht so, dass ich der ignorante Westeuropäer bin. Ja, ich bin natürlich weltoffen und gebildet und weiß ganz genau, was in Kambodscha abgeht. Aber gehen wir mal davon aus, es wäre nicht so. Ich stelle nur dumme Fragen. Kambodscha ist eine Demokratie? Was ist da los? Ist das irgendwie, was ist das für ein System?
Naja, es ist schwierig zu sagen. Meines Erachtens ist es ein Einparteienstaat.
Okay.
Es sind andere Parteien zugelassen, aber so wie die Partei agiert, ist es im Grunde noch dasselbe System wie vor 40 Jahren. Also ich weiß nicht, ich erkläre es mal für alle. Also zwischen 75 und 79 war Pol Pot mit den Khmer Rouge an der Macht und die haben eben ein Viertel der Bevölkerung einfach abgeschlachtet. Die haben so eine Art Steinzeitkommunismus durchgesetzt so und haben Städte vernichtet, haben Banken zerstört, haben die Leute einfach aufs Feld geschickt und mussten zwangsarbeiten. Und dann ab 79 sind die Vietnamesen aber halt eingefallen, mit Hilfe von Kambodschanern, die eben geflüchtet sind.
Okay.
Dann gab es eine 10-jährige Übergangsregierung. Und dieser Präsident von der Übergangsregierung ist heute noch an der Macht. Der heißt Hun Sen.
Okay.
Und das heißt für mich schon vieles. Also der Hun Sen ist im Grunde immer noch eine Marionette der Vietnamesen.
Okay.
Das sieht man auch heutzutage noch, wenn es um Investitionen geht im Land, da haben die Vietnamesen das Sagen. Und im Grunde ist es ein System, was einen Großteil der Bevölkerung unterdrückt und halt sehr korrupt ist. Also Kambodscha ist eines der korruptesten Länder der Erde. Da gibt es ja von Transparency International immer Publikationen darüber.
Ja.
Und im Grunde hast du nur Chancen hochzukommen, wenn du Kontakte zur Regierung hast.
Okay.
Und also eine richtig schöne Vetternwirtschaft auch.
Ja, genau. Ja. Und das andere
ganz
ist,
klassisch.
Die Regierung hat überall ihre Hände im Spiel, wo Geld fließt. Also sei es Bier, Prostitution, Drogen, alles.
Okay.
Also überall, wo Geld fließt, wo viel Geld fließt, da hat die Regierung ihre Hände im Spiel.
Das Pol Pot-Thema müssen wir auch nochmal aufmachen, weil da bin ich auch extrem ungebildet. Pol Pot. Genau, also nicht Pol Pot, weil ich dachte zuerst, also ich habe das erste Mal Pol Pot in meinem Leben gehört, als ich
ist ja der Singer Pol Pot. Yeah. Aus England, oder?
Ich glaube, die gibt's auch.
Das ist ja jemand anders.
Stimmt.
Wie, das ist nicht derselbe.
Pol Pot, stimmt. Oh, Gottes Willen. Nee, ich habe zum ersten Mal von diesem Namen gehört, in Verbindung mit, das war ein böser Mensch, in einem Stand-Up-Comedy-Programm von Eddie Izzard, wo er so ein bisschen drüber redet, also ich will jetzt nicht diese Gags nacherzählen, aber so dieses, als Gesellschaft kommt man, als Menschheit kommt man irgendwie damit klar, wenn jemand irgendwie so böse ist und irgendwie so zwei Leute umbringt. So, dann hat er zwei Leute umgebracht und dann muss er halt irgendwie in den Knast. Aber was ist, wenn jemand irgendwie 40 Millionen Leute umbringt. Dann weiß man nicht mehr genau, was man mit ihm machen soll. So. Und dann kam dieser Name und ich so, wer zur Hölle ist es? Und der hat das so ausgesprochen, ich dachte, das ist halt ein Engländer. Pol Pot? Ja, das hat mir was ist das für ein Typ gewesen? Was ging da so ab
bei dem? Also Pol Pot, das ist nur sein Spitzname. Eigentlich, jetzt ist mir entfallen, irgendwas mit S, Saret, irgendwas. Pol Pot tatsächlich. Der ist in Kambodscha geboren. Mhm. War dann zur Studienzeit in Paris, hat da Kontakt zur Kommune aufgenommen, hat da auch so eine kambodschanische kommunistische Gesellschaft aufgebaut. Mhm. Also mit den späteren Khmer Rouge war er quasi schon in Paris. Mhm. Und die haben schon so einen Plan gehabt, die kambodschanische Gesellschaft zu verändern, weil es eben damals sehr beeinflusst war von Amerika. Und dem Kapitalismus, dem amerikanischen Kapitalismus und dem Imperialismus, das wollten sie halt einfach loswerden. Und dann hatten die eben in Paris quasi sich zusammengetan und sind dann nach ein paar Jahren wieder zurück nach Kambodscha und haben da quasi so eine kleine Armee aufgebaut. Mhm. Dann gab es einen Bürgerkrieg, der war, ich glaube, von 1970 an bis 1975. Von den Khmer Rouge gegen die Regierungspartei. Mhm. Der hieß früher Lon Nol, also der frühere Regierungschef hieß Lon Nol. Mhm. Der war halt eine Puppe von den Amis einfach.
Okay.
Und irgendwann, nach 5 Jahren kam es halt dazu, dass die Khmer Rouge in Phnom Penh, in der Hauptstadt, eingefallen sind und die Hauptstadt quasi an sich gerissen haben. Und das war der Zeitpunkt, wo die Khmer Rouge die Macht an sich gerissen haben.
Klingt so ein bisschen nach Kuba. Ja. Also so ein bisschen so.
Aber
also jetzt natürlich ein anderes Niveau, aber so externe, die sich irgendwie beschlossen haben, wir müssen dieses Land jetzt befreien von irgendjemanden und dann da einfallen und das dann irgendwie an sich reißen.
Ja, das ist bei fast allen Freiheitskämpfern so.
Ja. Das war in Vietnam auch so, oder? Ja. Das Ho Chi Minh war da nicht auch. Oh Gott, ich glaube, der war auch in Paris, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Das und sind hatte, sehr da, viele hatte da seine Leute zusammengesammelt, ist wieder zurückgekommen und hat einen Stunk gemacht.
Abgefahren. Ja, genau. Ja. Nur in Kambodscha war es ein bisschen anders als in Vietnam, würde ich sagen. Der hatte einfach einen ganz anderen Plan einer Gesellschaft, einer kommunistischen Gesellschaft. Seine Vorstellung war einfach, einen Bauern- und Arbeiterstaat aufzubauen. Mhm. Aber auch wirklich, also nicht so wie in der DDR, wo sie gesagt haben, ja, Bauernarbeiterstaat, aber im Grunde war es ein Staatskapitalismus im Grunde. Mhm. Aber in Kambodscha, da haben sie wirklich ernst gemacht. Da haben sie, wie gesagt, Städte entleert, entgeistert. Alle Menschen mussten aufs Land. Mhm. Banken zerstört, die Leute aufs Feld geschickt, die mussten zwangsarbeiten. Mhm.
Alle Gelehrten getötet, alle Lehrer, genau. Alle Leute, die nicht die einheimische Sprache gesprochen, also die mehr als eine Sprache gesprochen haben.
Also genau, das ist noch das Paradoxe. Jeder, der eine Brille auf hatte, der wurde umgebracht, weil jemand, der eine Brille auf hat, war in deren Augen intellektuell und der musste umgebracht werden.
Also auch ein bisschen wie in China eigentlich, ne? Also das hatte da auch enorme Ausmaße, oder? Dass da alle vermeintlich Intellektuellen umgebracht wurden. Und alle Spatzen. Aber
hat nicht, jetzt gehe ich wieder aufs, ich glaube, ich habe euch ja, ihr redet mich, wenn ich in die falsche Richtung renne, aber hat nicht,
Stopp.
hat nicht der Kollege, von dem wir gerade gesprochen haben, der Chinese, wie war der?
Mao.
Mao, nicht auch was Ähnliches versucht? Also auch so dieses, das klang für mich auch absurd, so diese romantische Vorstellung, wie du sagst, vom Bauern- und Arbeiterstaat und dann auch ganz vehement versucht, das Rad zurückzudrehen. Das klingt jetzt so ein bisschen so. Also der Kapitalismus, der ist irgendwie da, der Industrialismus ist da irgendwie und man versucht so verzweifelt, das kaputt zu machen und zurückzudrehen, so wie es vielleicht früher war, so, TM. Und dann diesen, wie du sagst, Steinzeit-Kommunismus irgendwie zu leben. So, dann jetzt, wenn alle Arbeiter sind, dann kann der Arbeiter sich vereinigen und irgendwie aufsteigen.
Also alles unter der Führung einer Persönlichkeit oder einem Führungsstab, der sozusagen die Geschicke des Landes lenkt. Ja.
Abgefahren.
Und die Wirtschaftskraft für das Land, die es ja irgendwie benötigt, das wird dann halt akkumuliert durch Arbeiter und Bauern. Genau. Also alles eine sehr simple Gesellschaft, wenn man so möchte. Ja.
Ne? Und dieser Völkermord war quasi jetzt nicht unbedingt gezielt gerichtet gegen jetzt eine ethnische Gruppe oder so, sondern einfach gegen eine Schicht oder gegen
Ja, also im Grunde war es gegen die intellektuelle Schicht und gegen die vorherige regierungstreuen Gruppen sozusagen. Okay. Aber es waren natürlich auch darunter ethnische Gruppen betroffen. Unter anderem gab es oder gibt es auch heute noch in Kambodscha ziemlich viele Vietnamesen und die Propaganda damals unter Pol Pot, aber heute noch, heute nicht mehr so wirklich, aber damals unter Pol Pot war es eben rabiat gegen Vietnamesen. Also Vietnamesen sind der Hauptfeind der Kambodschaner. So wurde es quasi in den Medien veröffentlicht.
Okay.
Und das ist auch, die Folge daraus ist einfach, dass die viele Vietnamesen in Kambodscha auch umgebracht haben, also abgeschlachtet im Grunde.
Weil du hast vorhin gesagt hast, heute ist es nicht mehr so. Also heute, weil
der Vietnamese
hat eher so ein bisschen die Hand
auf Kambodscha. Ich habe mich jetzt selber revidiert sozusagen. Dadurch, dass eben Hun Sen von den Vietnamesen an die Macht gebracht wurde und heute noch finanziell unterstützt wird und sonst was, ist eigentlich Kambodscha oder die Regierung in vietnamesischer Hand. Also die können quasi sagen, was so abgeht in dem Land.
Und Vietnam ist doch auch eigentlich ein kommunistischer Einparteienstaat.
Ja, oder? Das ist richtig. Ja, genau. Ah. Aber ich denke, Vietnam verfolgt ein ähnliches Ziel wie China, so ein bisschen auf Marktwirtschaft einfach zu setzen, Investitionen und Staatsunternehmen und so weiter zu fördern. Genau.
Ja, es ist so ein bisschen dieses, also bei all den Gräueltaten und bei all den Unrechtssachen, die da passieren, die man, glaube ich, gar nicht legitimieren muss. Aber was mich bei China immer ein bisschen, vielleicht irre ich mich auch, aber was mich ein bisschen fasziniert, war so genau so dieses, okay, wir sind dieser Einparteien-Diktatur-Kommunismus-Staat, ja, und wir verstehen, okay, das Beste für uns, wer immer uns ist, wäre quasi jetzt Kapitalismus zu spielen, dann beschließen wir jetzt, wir machen jetzt Kapitalismus. Also so ein bisschen nicht so dieses Wir lassen jetzt den Markt frei werden, lassen es jetzt irgendwie so die Macht übernehmen quasi, sondern einfach sagen so, ab jetzt ist Kapitalismus und so geht's. Aber trotzdem immer noch alles steuern. Ne? Also immer noch so, ja, und zum Kapitalismus gehört dazu, viel bauen. Also baut. So. Ja. Und zwar viel.
Das ist so ein bisschen das Ding, damit hast du auch gar nicht so wirklich Unrecht. Weil, also so schlimm, wie es auch war, was Mao gemacht hat, ne? 40 Millionen, ich meine. Oder sind es nicht sogar 60? Ich weiß es nicht.
Ja, aber
oder
der hat die ja nicht selber direkt umgebracht.
Ja, ja, aber durch seine Maßnahmen. Aber, genau. Aber letzten Endes hat er trotzdem den Grundstein gelegt für die Wirtschaftsmacht China, wie sie jetzt ist.
Ich würde das anders sagen. Ich finde, so wie China gerade dasteht, ist eher auf Deng Xiaoping, also dem Reformer quasi, zu setzen. Der hatte 78, glaube ich, die Reformen durchgesetzt, also die wirtschaftlichen Reformen. Sonderwirtschaftszone im Osten eingeführt und so weiter. Also die Öffnung der Marktwirtschaft, also die Öffnung der Wirtschaft. Das hatte unter Mao nicht stattgefunden.
Also ich sage auch nicht, dass er dafür verantwortlich ist, hauptsächlich. Aber ich meine, mit der Einführung der Industrialisierung, wie sie ja weitestgehend passiert ist in den 50ern und 60ern. Also allein einfach durch das Bauen von Fabriken und also Leute zwangsweise in Fabriken stecken, wurde meiner Meinung nach halt überhaupt erstmal diese Basis geschaffen, um tatsächlich dann wirtschaftlich überhaupt agieren zu können auf lange Sicht. Ob das jetzt so gut war, sei mal dahingestellt. Also logischerweise nicht, wenn irgendwie da zigtausend Leute bei gestorben sind. Aber
nee, klar.
Aber auf so einer rein logischen Ebene vielleicht.
Und,
ich verfange mich gerade hier so ein bisschen, das ist gefährlich.
Nee, also da braucht man nicht überstreiten, glaube ich, dass da irgendwie, jetzt mal wenn man von der Gegenwart absieht, in der Vergangenheit unglaublich extrem viel böse Dinge passiert sind. So. Ja. Also, Pol Pots, wie viel waren es? Hast du die Zahl
im Kopf?
Pol Pots.
Ja, da gibt es keine genaue Zahl. Es wird mit 2 Millionen oft gerechnet. Teilweise 1,5 Millionen. Aber ich würde pauschal sagen, ein Viertel der Bevölkerung wurde umgebracht und abgeschlachtet.
Ich bin ja so asozial und habe die Wikipedia offen, logischerweise. Zwischen 0,7 und 3,3 Millionen
Kapuchaner. Ja, eben, man weiß es nicht so genau.
Abgefahren.
Und die haben auch Kinder umgebracht. Der Beweggrund war oft einfach, ja, damit die halt in Zukunft uns dann keinen Schaden zufügen können, bringen wir sie einfach schon mal präventiv um. Und da gibt es zum Beispiel auch so Killing Trees.
Ja.
Also die haben das ist richtig schlimm, wenn du halt dort bist und so Museen anguckst. Siehst du dann halt so einen Baum, wo dann Kinder einfach dagegen geschlagen wurden, bis sie tot waren. Mhm. Dann gibt es auch Killing Caves, also so Höhlen, wo sie dann Menschen reingeschmissen haben, um halt Patronen zu sparen. Also es ist richtig grausam, was da abgegangen ist. Und ja, ich würde sagen, heutzutage ist das immer noch dasselbe System, nur dass sie halt keine Leute direkt umbringen,
ja,
sondern eher indirekt.
Gibt es da eine Aufarbeitung? Also ist
das, ja genau, das gab es lange nicht. Ich glaube, 2006 haben sie angefangen, so einen Kriegsverbrecherprozess durchzuführen. Okay. Also der Brother Number Two, der Yang Sari heißt er, glaube ich, der wurde dann vor Gericht gestellt und noch 5, 6 andere, die halt noch leben. Aber der hat auch nur eine lächerliche Strafe dafür gekriegt, was er gemacht hat. Also im Grunde wurde das nicht wirklich aufgearbeitet, wie jetzt bei uns in Deutschland, sondern es wurde einfach verschwiegen und
ich glaube, jetzt sind wir, Deutschland ist natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber es gab ja auch hier diese Schauprozesse, wahrscheinlich auch zum Großteil Schauprozesse waren, aber die tatsächliche Aufarbeitung ist ja dann, glaube ich, gar nicht so stark von der Regierung oder von der Führung gekommen, sondern einfach auch von dieser außerparlamentarischen Opposition oder von dem Volk an sich so, von der Generation gerade so, was ist denn eigentlich hier los? Ja? Und wenn, ich weiß nicht, wie das jetzt, ich gehe jetzt mal, ich so ignorant wie ich bin, gehe ich mal davon aus, dass in Kambodscha so Meinungsfreiheit jetzt nicht so an der Tagesordnung ist wahrscheinlich, dann kann man wahrscheinlich auch schwer sagen, so, was macht ihr eigentlich? Ihr macht irgendwas falsch. Ja,
ja, auch aufgrund dessen, dass die aktuelle Regierung immer noch dasselbe System ist wie damals im Grunde. Ja. Also die Regierung hat eigentlich gar keine Beweggründe, das aufzuarbeiten.
Würde sich wahrscheinlich selbst damit schaden.
Genau, auch, ja. Weil eben Hun Sen selber, der aktuelle Präsident, in Khmer Rouge war, also in den Truppen. Der hat selber da gekämpft und auch wahrscheinlich massig an Leuten umgebracht.
Aber ganz kurz nochmal, um das straight für mich straight zu machen. Also hier, Mr. Pott kam am Start irgendwie, hat da Bürgerkrieg angezettelt, hat das irgendwie so ein bisschen übernommen. Und dann, was war es in den 80ern? Nee, später gab es dann nochmal irgendwie einen Aufstand gegen ihn und dann ist die jetzige Regierung an den Start gekommen, die Übergangsregierung.
Oder? Genau, ich fange da nochmal an. Also bis 89 war die Übergangsregierung, die von den Vietnamesen eingesetzt wurde.
Okay, sowas.
Dann gab es ein UN-Mandat ab 89 bis 93, denke ich. Da war dann eigentlich immer noch Hun Sen und die Regierung an der Macht, aber so, wenn man es von internationalen Richtlinien sieht, war eigentlich die UN dann an der Macht. Also die hatte das Mandat über das Land, weil eben immer noch so Bürgerkrieg war. Der Bürgerkrieg fand bis 2000 statt. Da haben sie immer noch Leute umgebracht. Die Khmer Rouge gibt es heute immer noch, aber die kämpfen nicht mehr. Und dann 93 gab es die ersten freien Wahlen, in Anführungsstrichen. Und frei, mehr oder weniger.
Man durfte eine Partei wählen?
Nee, es gab schon mehrere, aber da gibt es auch mehrere Meinungen darüber, ob das wirklich frei war oder nicht, so wie es heute auch ist. Also dieses Jahr waren auch wieder Wahlen, aber die waren meiner Meinung nach auch nicht frei. Auf jeden Fall, ab 93 ist dann Hun Sen wirklich an der Macht. Also der war schon vorher an der Macht, aber seit 93 dann offiziell als Präsident an der Macht.
Ist denn auch seitdem dann wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt in dem Land? Oder?
Also wie gesagt, bis 2000 war dann noch Bürgerkrieg. Mhm. Die haben dann gegen die Khmer Rouge noch gekämpft. Die haben sich dann im Nordwesten verschanzt, also Richtung thailändische Grenze.
Okay.
Und dann ab 2000, ich weiß nicht weswegen, aber 98 starb Pol Pot im Exil und irgendwie haben sich die Khmer Rouge dann selber aufgelöst. Teilweise sind Leute übergetreten zu den Regierungstruppen, aber es gibt immer noch welche, die irgendwo verschanzt sind auf jeden Fall,
okay.
Aber kämpfen nicht mehr offiziell.
Okay.
Und seit 2000 ist auf jeden Fall Ruhe, also was jetzt den Bürgerkrieg betrifft. Aber immer noch ist es ein Ausbeutungssystem, was meiner Meinung nach überhaupt nicht klar geht. Und es wird einfach von der internationalen Welt so missachtet einfach. Das interessiert keinen, so, was ich relativ schlimm finde. So.
Ja, das ist dann schon wieder beim Aufmerksamkeitsthema. Ne? Also wenn schon ich irgendwie, der mich selbst, nicht so, dass ich jetzt der Hyperinteressierte bin, aber wie gesagt, also Kambodscha sagt mir was, bezogen auf, ich kenne jemanden, jeder kennt diese Leute, die dann nach dem Studium ein Jahr in Australien waren. So, das war so der Klassiker. Und dann am Ende von ihrer Australienreise nochmal so 2 Monate Südostasien. Und dann waren die halt auch mal in Kambodscha. So, hörst du am 8. Das Foto ist von Kambodscha, da sind wir irgendwie in Elefanten geritten oder so. Oder irgendwie.
Oder auf der Shooting Range. Oder ja.
Und die anderen 1500 Fotos sind von mir im Surfen.
Genau.
Südlich von Sydney. Und
von den Insekten, die es am Straßenrand zu essen gibt. Die glaube ich ja, bin ich der Meinung, dass das einfach keiner da isst. Das ist einfach nur so ein Touri-Fan.
Doch, das stimmt.
Spinnen essen die
ohne Ende. Ja, die Einheimischen essen auch die Insekten. Also tatsächlich.
Abgefahren.
Und das Leckerste ist, das glaubt mir jetzt keiner, aber es ist Kakerlake. Kakerlake ist das Leckerste.
Aber wie wird die Kakerlake zubereitet? Ist die dann irgendwie frittiert oder was
die,
ist
das? Ja, die ist nur frittiert. Mhm. Und die hat ja einen sehr harten Chitinpanzer. Den musst du erstmal aufknacken.
Okay.
Und innen drin, ich weiß auch nicht, ich war da sehr überrascht, innen drin ist so eine Art Fleisch irgendwie. Das ist nicht so eine klebrige Masse, sondern wirklich so ein Fleisch ein bisschen drin. Yeah. Und es schmeckt sehr interessant. Also so eine Mischung aus...
Wie Hühnchen.
Ja, eine Mischung aus Hühnchen, Zitrone und, naja, irgendwas Frisches auf jeden Fall noch.
Kann man sich so sagen, oh, heute Abend hab ich Bock auf Kakerlake und haut sich dann mal so 10 rein und ist dann satt? Oder ist es so ein Snack am Straßen, dann so, ey, ich finde die eigentlich ganz lecker? Oder ist das wirklich so?
Ja, es ist nur ein Snack.
Schon,
es
oder?
Ist ja nicht viel, nicht viel, was du da essen kannst. Dann.
Ich glaube, du musst auch richtig viel essen, um davon satt zu werden.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen wie mit den Seinrauben, was ich auch mal erzählt hatte. Ja, vor etlichen Podcasts.
Stimmt.
In diesem vietnamesischen Restaurant, wo ich Seinrauben gegessen hatte. Und das war halt auch dann viel mehr Joke als alles andere. Also du wirst da weder satt von, noch ist es tatsächlich so dermaßen lecker, dass man nicht genug davon bekommt.
Wie wissen die, dass wir existieren? Also das klingt jetzt doof, aber wie stehen die, also ich weiß, so viel wie ich über Kambodscha weiß, wissen die wahrscheinlich über Europa und über Deutschland, oder?
Die wissen mehr. Die wissen mehr über uns, als wir über die.
Okay.
Weil einfach Europa und der Westen sehr stark in den Medien präsent ist. Also allein über, wenn du über Fußball redest, die wissen mehr als ich über Premier League oder Bundesliga oder sonst was. Also die gucken, wenn es möglich ist, jeden Tag irgendwie Sachen über Europa oder den Westen. Und ich fand es einfach schon interessant. Und das irgendwie verändert das in den Lebensstil dort auch vor Ort. Also jeder will da irgendwie ein Smartphone haben, dann kaufen die sich halt so ein Chinesen-Ding, was halt einigermaßen zu kaufen ist, also was sie sich leisten können. Und keine Ahnung, wollen einfach den Lebensstil imitieren, was so ja oft auch was ja in afrikanischen Ländern auch passiert, was ja auch der Grund dafür ist, oder einer der Gründe dafür ist, warum viele nach Europa migrieren möchten.
Das ist so ein bisschen das Land, wo Milch und Honig fließt. Ne?
Genau, richtig.
Ja.
Das kommt einfach in den Medien, es ist irgendwie überall präsent und dann, ja, weiß nicht, jeder Mensch will dann irgendwie das, was er nicht haben kann. Ist ja irgendwie jeder so, oder? Also,
ja, ist auch so ein bisschen dieser Coca-Cola-Effekt, ja. Also das so die Theorie, die ich mir da so zusammenspinne, ist so, dass so ein, natürlich nicht ein Grund, aber so ein Grund, warum ja dann auch dann so irgendwie der im Kalten Krieg, die kommunistischen Staaten, die sowjetischen Staaten dann auch dieser Drang. Ja, Freiheit, ja, Freiheit und so Meinungsfreiheit, klar, ja, das ist alles dieser intellektuelle Drang, aber es gibt auch so einen ganz niederen Drang, der einfach, ich will da mitmachen. Ich sehe, die können sich irgendwie McDonald's essen und Cola trinken und Fernseh gucken, wo Leute irgendwie hüpfen und das ist total großartig und ich sitze irgendwie in meiner Hütte und ich will das auch haben. Mhm. So wie die will ich sein, ja, und dann das kommen wir jetzt zu China. Ich glaube, damit kann man die Leute auch relativ gut ruhig stellen, indem man ihnen das einfach so ein bisschen vorspielt. So, ja, McDonald's könnt ihr auch haben. Es ist kein Problem. Ist auch kommunistisch, kommen wir klar mit. So. Und McDonald's ist ja egal. Also.
Brot und Spiele fürs Volk.
Ja, so ein bisschen zu wieder bei dem Thema.
Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass, also, wenn wir mal in der Region bleiben, dass Vietnam, was ja direkt neben Kambodscha und Laos liegt, auch bestimmte Kooperationen hatte mit der DDR und viele Vietnamesen waren halt auch damals, also bis zum Fall der DDR, waren die halt auch in Deutschland und haben hier studiert teilweise. Mhm. Was auch der Grund ist, dass man teilweise Leute findet in Vietnam, die auch relativ gut Deutsch sprechen. Ne?
Okay.
Das ist witzig. Ich war ja auch in Laos, irgendwo im letzten Eck, Hab dann eine Motorbike-Tour gemacht und irgendwo in so einem letzten Kaff war ein Laote, der angefangen hat, Deutsch zu sprechen, weil er irgendwie gemerkt hat, dass ich aus Deutschland kam oder halt dann irgendwie mitgekriegt hat. Das war auch ziemlich witzig. Der hat sich sehr gefreut, irgendwie mal Deutsch zu sprechen nach 25 Jahren oder 30 Jahren, ich weiß nicht. Sowas hat er irgendwie gesagt. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Kannst du da überall in Südostasien treffen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Laos, Vietnam, Kambodscha, die haben ja alle so Kooperationen mit der DDR.
Ja, es gibt auch so Kaffeekränzchen, kann man es nennen, ne, mit Leuten, die früher mal in Deutschland waren und die treffen sich dann. So 20 Vietnamesen, 10 Laoten und ein Kambodschaner und tauschen sich dann über ihre Zeit in Deutschland aus. Quan, ey. Und das war nicht mehr das coole Deutschland, das war die DDR, ne?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Wobei, darüber kann man auch nur diskutieren, dass nicht mehr das coole Deutschland war. Ja, und dann, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es den Vietnamesen in Deutschland geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass den Vietnamesen jetzt, also es ist nicht so, dass die Vietnamesen irgendwie mit offenen Armen empfangen werden, so hey, schön, dass ihr da seid, oder? Also die meisten halt, die irgendwie andere von woanders herkommen, nicht so.
Ja, ich weiß nur, dass die entweder ein Restaurant haben oder illegal Zigaretten verkaufen, S-Bahnhof Neukölln oder so.
Ja. Oder ein Bubble-Tea-Laden.
Das ist ja wieder, das habe ich von den Arabern und von den Türken gehört und ich glaube, das passt auf die meisten Leute mit Migrationshintergründen in Deutschland und auf die Vietnamesen auch, glaube ich, dass einfach da ein großer Drang in die Selbstständigkeit ist, weil das die einzige Beschäftigungsverhältnisse sind, in denen sie halt so ein bisschen irgendwie Kontrolle haben und so ein bisschen irgendwie eingestiegen können und dann hat sich trotzdem sich selbst aufs Übelste ausbeuten. So ein Späti in Berlin, wenn wir mal jetzt ins Regionale gehen, irgendwie kann man nicht erzählen, dass der davon irgendwie gut Geld verdient. So. Aber er macht es halt, weil dann ist er halt wenigstens sein eigener Chef und muss sich nicht irgendwo unterordnen und wird da Ebus irgendwie herablassend betrachtet, sondern macht er so sein Ding irgendwie und kann seine Familie mit reinbringen und ist irgendwie kann so sein Leben leben.
Und er hat vielleicht noch das Licht am Ende des Tunnels, wo er mal sieht, ja, vielleicht habe ich ja die Chance noch, ja, ein bisschen mehr Geld zu verdienen mit meinem Shop. Aber wenn du dann halt so ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis hast, hast du ja nicht wirklich Chancen auszubrechen.
Und stimmt.
Vielleicht suchen die deswegen so eine.
Stimmt schon. Es gibt auf jeden Fall, also jetzt gerade hier auch in Berlin oder vielleicht sogar deutschlandweit, gibt es echt so sehr typische Jobs für bestimmte Leute mit bestimmten ethnischen Hintergründen. Und das sind dann selten, oder in den seltensten Fällen trifft man die Leute dann im öffentlichen Dienst. Oder beim Ordnungsamt oder keine Ahnung, vielleicht sogar bei der Polizei. Ne? Also ich meine, glaube ich sehr, vielleicht in Berlin sogar noch mehr als woanders, glaube ich.
Ne? Ich bin da auch nicht so tief drin, aber ich glaube, in Berlin gibt es da auch viel Anstrengungen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund in die öffentlichen, in öffentlichen Dienst einzubringen. Einfach mit der Theorie, also schon allein der Fakt, dass du einfach wahrscheinlich in Neukölln, aber auch in Friedrichshain einfach Leute brauchst, die Arabisch und Türkisch sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine Illusion zu sagen, dass die jetzt da alle herkommen und dann einfach Deutsch können, aber auch Amtsdeutsch, wo ja sogar wir versagen. Also jetzt mal ernsthaft, wenn du mal so einen Brief von so einem Amt liest, als würde einer von uns das verstehen. Wie soll das denn jemand verstehen, wo es nicht seine erste Sprache ist? Ja?
Ja. Okay, abgefahren. Aber auch so die ganzen Psychologen, Ärzte und so weiter. Also ich hatte gestern zum Beispiel eine Dokumentation gesehen, da ging es halt auch wieder um Einwanderung und was weiß ich nicht und um die unterschiedlichen Chancen, die halt Leute bekommen, die hier Flüchtlinge waren vor 10, 15 Jahren und die haben halt so zwei Einzelschicksale begleitet. Ne? Das eine war dann halt ein Taxifahrer aus dem Iran, der hier rübergekommen ist und bisher immer noch im Asylantenheim wohnt, ne? Schon seit 15, 20 Jahren oder so und einfach auch vom deutschen Staat den kompletten Weg verbaut bekommt, ne? Und die haben irgendwie auch erst vor 2, 3 Jahren angefangen, ihm überhaupt Geld zu zahlen und da darf man nicht raus aus dem Asylantenheim und. Das war so die eine Person. Die andere Person war halt auch ein politischer Flüchtling aus dem Iran. Mittlerweile aber Psychologe. Ich glaube nicht in Berlin, aber irgendwo anders in Deutschland. Und der kann sich halt vor Leuten, die zu ihm kommen, kaum retten. Ne? Der hat dann natürlich aber einen gesamten Kundenstamm mit Migrationshintergrund, weil die Leute einfach nicht zu deutschen Psychologen gehen. Ne? Also einerseits sicherlich aufgrund der Verständigung. Klar. Andererseits natürlich, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute sich einfach nicht verstanden fühlen.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Kann man sagen, der Südostasiate an sich?
Oder ich glaube, da muss man schon aufhören, vielleicht sogar.
Ja, das wär jetzt mal eine Frage. Also Europa ist ja, ich weiß nicht, ist es von der Fläche her, wenn man von Südostasien spricht, von was spricht man da genau?
Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand noch?
Ja.
Thailand auch.
Indonesien.
Das ist ziemlich groß eigentlich,
Myanmar,
oder?
Sehe ich hier noch.
Myanmar, Malaysia.
Alles von unten, ne? Ist Also, ist, also deswegen habe ich diese provokante Frage gestellt. Also, wie ist der Kambodschaner so drauf?
Wenn ich kurz einspringen darf, ja. Ganz kurz. Ich glaube, das ist erstens super schwer, so eine Frage zu stellen, gerade in so einem Raum. Mhm. Weil du, also ich meine, in Deutschland hast du halt dann größtenteils Leute mit deutschem Hintergrund, ne? Mhm. Aber in Kambodscha, Laos und Vietnam hast du halt nicht Leute mit einem kambodschanischen Hintergrund, ne? Da gibt es ja dann auch noch die verschiedensten Ethnien, ja. Ne? Also irgendwelche Bergvölker, was weiß ich nicht. Ja.
Wobei Kambodscha relativ einheitlich ist, was das betrifft. Also, aber man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren.
So, also ich glaube, ne? Da ist es auf jeden Fall um einiges schwerer als in Deutschland.
Ja, ja. Ja, das genau, deswegen frage ich. Also ist es so ein gleicher Brei von Leuten
irgendwie? Eine homogene?
Eine homogene Wort. Ich bin mit den Intellektuellen unterwegs, ich merke schon.
Okay. Irgendjemand muss jetzt rülpsen.
Was für eine Religion hat man in Kambodscha? Was?
Es ist der Buddhismus. Also
der Buddhismus?
Genauer gesagt nennt er sich Theravada-Buddhismus, aber ich weiß nicht genau, was Theravada-Buddhismus ist. Buddhismus einfach.
Buddhismus.
Also über 90% der Bevölkerung sind Buddhisten.
Und jetzt hat der, ich bin wieder hier, der ignorante Westeuropäer hat natürlich so eine ganz romantische Vorstellung gegenüber dem Buddhismus, dass die da alle die ganze Zeit, wenn die im Haus bauen, Würmer ausbuddeln und die wieder in die andere, auf die andere Straßenseite tun, weil das könnte ja die Oma sein, so. Also das ist ja so dieses, wie heißt er, 7 Jahre in Tibet.
Genau. Heinz Harrer, nee, Hans Harrer oder so?
Ja, genau, genau.
Was ist der andere? Heinrich
Harrer, ja.
Also ist das...
Du meinst das Bild gegenüber Tieren und allen anderen Lebewesen?
So grundsätzlich. Also wir sind ja, weil wenn wir es vergleichen, natürlich, auch wenn wir uns dagegen wehren wollen, auch wenn ich mich dagegen wehren will, sind wir natürlich ein christliches geprägtes Land. Spürt man das? Dass die, also, oder ist es im Endeffekt, sind die genauso drauf wie wir, sind halt bloß Buddhisten? Also weißt du, was ich meine?
Ja, man spürt schon einen Unterschied zu uns. Irgendwie muss ich schon sagen, also man spürt einen anderen Umgang unter den Menschen, also unter den Menschen untereinander so und zu Lebewesen allgemein, würde ich sagen, aber im Grunde sind wir alle Menschen, also die agieren, also die machen eigentlich genau dasselbe so. Also
ja.
Im Grunde Umwelt und sonst was ist auch scheißegal, genauso wie hier in Europa auch, also
ja.
Da scheren sich vielleicht ein paar Leute drum, aber der Rest ist alles egal.
Also wie ich das so gehört habe, ist halt, also gerade wenn du so diese spirituellen, religiösen Aspekte ansprichst und unterbrech mich, wenn ich falsch liege, ne? Ich war ja auch in Südostasien, war ich ja bisher noch nicht vor Ort, noch nicht, aber ich glaube so diese Spiritualität ist halt irgendwie tiefer verwurzelt, ne? Du hast halt ja nicht nur diesen Hinduismus, sondern auch so animistische Einflüsse. Ahnenverehrung, was weiß ich nicht, und der gemeine Bürger, sag ich mal, so in Anführungszeichen, geht halt, also da wird das halt nicht wirklich hinterfragt, ob es jetzt diesen Flussgeist gibt, ne? Also denen ist das, glaube ich, schon klar, dass das nicht, also keine Person tatsächlich ist, Flussgeist halt, sondern eher, dass da eine andere, ja, Energie fließt in der Umwelt sozusagen. Und deswegen wird halt dann beim Morgenschreien oder morgens wird dann beim Schreien halt mal eine Portion Reis mehr hingelegt, um halt irgendwie dafür zu sorgen, einfach nur so unterbewusst, dass halt der Fluss nicht über die Ufer tritt.
Genau, das ist halt dieses Ritual und dieses verstehe.
Ich habe auch noch was anderes Interessantes, was das jetzt gerade betrifft. Da war ich mit einer kambodschanischen Freundin unterwegs und wir hatten da gerade Rambutan gekauft. Das ist so eine Art Litschi. Und mir sind da 2, 3 Rambutans aus der Tüte eben rausgefallen und ich wollte die gerade aufheben von der Erde. Und dann sagt sie, ja, lass es lieber sein, weil das ist Schicksal. Das holt sich bestimmt irgendjemand anders oder irgendwie war das von Buddha gewollt, aber lass es lieber liegen.
Mhm.
Weil sonst hast du irgendwie ein schlechtes Karma oder so, wenn du es jetzt aufnimmst.
Mhm.
Ja, und so geschieht es öfter, so ein bisschen, naja, Schicksalsdenken und auf jeden Fall so, weiß nicht, schon sehr spirituell, was du schon gesagt hast. Also spiritueller als bei uns in Deutschland. Ja.
Ich erinnere auch gerne an den Geburtstag im Kali-Tempel, wo du dabei warst in Varanasi. Muss man dazu sagen, wir waren ja auch zusammen in Indien im letzten Jahr, 2012. Ja, ja, wir haben jetzt 2013, ne? Ja. Genau. Da wurden wir auch, wir waren halt zusammen in so einem Guesthouse, Und weiß nicht, wie lange waren wir da? 2 Wochen? Eine Woche? Irgendwie so?
Waren es nicht 3?
Waren es 3 Wochen? Oh Gott. Man vergisst gerne mal die Zeit in Indien. Nicht, weil die Leute keine Uhren haben, die haben Uhren, ne? Aber. Entschuldigung. Wir wurden dann von den Nachbarn eingeladen zum 300. oder zum 700. Geburtstag von Kali, von dieser Göttin der Zerstörung und der. Oh Gott. Helfen mal aus,
bitte. Die Kali ist einfach dafür verantwortlich, alle Dämonen und schlechten Menschen umzubringen.
Also sie hackt
die Köpfe ab von allen
von den Dämonen, schlechten Menschen. Also es ist halt nicht die Göttin, der Zerstörung nur, sondern halt auch die Göttin der Wiederauferstehung, des Kreislaufs, wenn man so
verstehe,
möchte.
Verstehe, ja.
Und die Leute hatten halt unterm Keller, ging es nochmal so eine Treppe runter. Mhm. Und das war halt so eine scheinbar wirklich 700 Jahre alte Grotte, wo so ein ganz alter, abgefallener Kali-Tempel stand. Also einfach nur so ein ganz ein Tempel, Quatsch, ein kleiner Schrein eigentlich nur. Mhm. Und die haben uns dann eingeladen und meinten halt, ja, kommt rüber, super gastfreundlich, ne, habt hier unser Essen, irgendwie süße Kokosmilch und hier noch Essen und trinkt unser Wasser, was so ein bisschen tricky ist, wenn man so einen verweichlichen westlichen Magen hat. Aber letzten Endes gibt's das dann wirklich dann, ja, öfter mal, ne, dass halt wieder irgendeine, also tatsächlich ein Gebäude Geburtstag hat oder irgendeine andere Gottheit und diese spirituellen Rituale oder die Pujas, wie man in Indien sagt, die finden tatsächlich ziemlich, ziemlich häufig statt. Mhm. Vielleicht auch gerade in Varanasi, was so die heiligste Stadt für den Hinduismus ever ist. Aber das hat man zumindest hautnah erlebt, ne, wo man da war.
Also so eine Offenheit, so eine also genau, kommt dazu, schaut es euch an, irgendwie so, also schon so dieses romantische, wie ich es mir ein bisschen vor, so ein bisschen zusammenreime, oder? Also
ja, es ist
teilweise.
Ich glaube, das war einfach, naja, das war ein Sonderfall, weil wir eben da gewohnt haben. Mhm. Ich glaube, also wir hatten auch einen guten Draht zu der Familie, die da uns untergebracht hat, aber so generell, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ob man das so
pauschalisieren könnte.
Ja,
das pauschalisieren ist ja auch ein bisschen schwierig.
Aber man. Aber ich würde auch sagen, dass in Indien irgendwie die Menschen am spirituellsten sind irgendwie. Das ist mir so aufgefallen. Also da ist die Spiritualität ziemlich hochgeschrieben. Mhm. Vor allem in Varanasi. Also das war schon enorm.
Ja, es ist ja auch, also alle Leute, die ich kenne, die in Indien waren, sind halt auch zurückgekommen und haben noch einen Dachschaden gehabt. Also
ich übrigens auch.
Glaube ich sofort. Also klar, wenn das Umfeld, das Alltagsleben, die Normen so anders sind und du da als verbrämter Westeuropäer da reinkommst und dann so ein bisschen reingeworfen bist, dass das, was mit dir macht, ist ja irgendwie verständlich. Ja.
Wie ist das denn bei euch beiden eigentlich? Also ihr kommt ja beide aus Franken, wie ich jetzt rausgefunden habe.
Über den fränkischen Naturgeist reden jetzt.
Nee, wie das bei euch mit der Religion ist, tatsächlich.
Wir sind Protestanten.
Ist ja Protestanten, ne?
Du nicht, oder?
Nee, wir sind erzkatholisch.
Ach so, ja, sowas.
Ja. Da ist dann so die Demarkationslinie.
Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht so festlegen. Aber Würzburg ist ja schon katholisch, ne? Das stimmt schon.
Katholisch, ja.
Aber sonst ist Franken überwiegend protestantisch, würde ich sagen.
Du sagst es was. Ja, also klar, im Vergleich zu Franken ist ja auch so ein bisschen so der Kontrahent zu Bayern. Zumindest glaubt Franken, dass das so ist.
Und dabei ist der Kontrahent zu Bayern eigentlich Deutschland.
Ja, genau. Der Rest der Welt eigentlich. Nee, es stimmt. Aber ich habe lustigerweise, weil du sagst, ich bin halt durch Würzburg und auch durch Bamberg, was auch erzkatholisch wieder ist, bin ich eher so der Katholik im katholischen Kulturkreis unterwegs gewesen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, und das, also was mich immer schockiert hat, was ist schockiert, aber das habe ich auch erst durch Berlin so gemerkt. Jetzt sind wir von Kambodscha nach Berlin gekommen wieder. Wie wenig dann doch für einen Berliner und vor allem logischerweise für meine Freunde, die aus der ehemaligen DDR, in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, wie wenig Wissen da über das Christentum ist zum Beispiel. Und wie wenig Hintergrundwissen und wie wenig Verständnis da so ist. Und das schüttelt dich auch so ein bisschen durch, wenn du realisierst so, ach so, ihr hattet ja gar keinen Religionsunterricht. So, du weißt gar nicht, was Ostern ist und du weißt nicht, warum das so und so ist. Es ist halt einfach nur so. Ja, da macht man mal Eier an irgendwie.
So. Ja, deswegen frage ich ja. Also ich meine, ich komme ja auch aus Frankfurt, oder? Also fast der östlichste Punkt Deutschlands, wenn du willst. Und also tendenziell protestantisch, aber auch ein verschwindend geringer Anteil. Und ich glaube, für Leute, die aus so einem Kreis kommen, ist halt so vielleicht die Spiritualität in Indien oder halt Südostasien halt mal ein ganz anderes Pflaster. Mhm. Und ich habe auch nämlich irgendwann mal gehört, gelesen, mitbekommen, wie auch immer, dass es eine Umfrage gab, allgemein weltweit, wie die Leute zu Religion und zu Gott stehen. Mhm. Und Ostbrandenburg ist einer der unreligiösesten Flecke der Erde.
Verstehe ich total.
Wirklich. Also die haben das halt, also die Frage war im Endeffekt ganz vereinfacht gesagt, glaubt ihr an Gott? Mhm. Und entweder haben die Leute hat ja gesagt oder nein, außer in Ostbrandenburg, wo sie gesagt haben, wer ist Gott? Yeah. Was?
Da hat die DDR volle Arbeit geleistet.
Absolut, ja, ja.
Ja, das stimmt. Nee, das ist schon so, dass das auch bei meinen grundsätzlich Institutionen, katholische Kirche oder evangelische Kirche, wobei evangelische Kirche ist ja keine Institution, aber katholische Kirche als Institution kritisch eingestellt, weil meine Freunde, die da so ein bisschen kirchlich gegenüber eingestellt sind, ist trotzdem dann so, also das mit Gott ist schon, also ist schon da. So, ja. Ja, und das mit Jesus, und es ist auch das Interessante, dass es natürlich dann auch das ist, ne? Also es ist dann, ja, ja, spirituell, und, ja, aber eigentlich reden sie halt von Jesus und von dem ganzen Kram, ja, also sie sprechen nicht von Spiritualität und von alles gehört zusammen, sondern eigentlich sprechen sie von Jesus. Weißt du, was ich meine? Also das hat sie schon geprägt, ja, das stimmt schon.
Der Jesus schon wieder.
Unser Kumpel Jesus.
Wenn du zuhörst, Bro.
Ich habe heute irgendwie in so einem Verschwörungsblog gelesen, dass irgendein amerikanischer Bibelforscher festgestellt hat oder Thesen veröffentlicht hat, dass die gesamte Jesus, also das gesamte Neue Testament eigentlich von römischen Aristokraten geschrieben worden ist und alles sich ausgedacht wurde. Was, das ist eine steile These,
die ja, jetzt auch, ja, die
jetzt
ja,
auch nicht gut, Verschwörungsblock.
Ja, ja,
aber vielleicht, was man festhalten kann, ist, dass das gesamte Neue Testament halt über mehrere hundert Jahre geschrieben wurde. Ne?
Ja, ja.
Und das sind halt alles irgendwelche Geschichten, die sich Leute am Lagerfeuer erzählt haben, richtig, während sie parallel ihre Schafe gehütet haben. Ne?
Aber es gibt ja schon den ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Contents in diesem christlichen Kulturraum, dass. Also ich denke, die meisten würden sagen so, naja, aber es gab ja diesen Jesus, gab es ja. Also so diese Person, und der war halt dann irgendwie ein Spiritueller, spiritueller Führer, ein Guru oder was auch immer, ja, so, und ein Philosoph und ein Vordenker. Also dass es diese Person gab, ist für viele Leute tatsächlich so, ja, das ist schon so.
Und das glaubst du nicht, oder?
Nee.
Ich schon.
Also ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe mich nie sehr tiefgehend damit beschäftigt, aber so meine Theorie, die ist so, naja, ist gerade in diesem Nahost-Bereich, gerade in diesem Zeitraum, gab es einfach wahnsinnig viele, die einfach irgendwie angefangen haben und gesagt haben so, wir könnten ja auch mal dahin gehen, wir könnten auch mal das ausprobieren, wir könnten auch mal das denken. Da haben sich relativ viele so diese Sachen irgendwie, ja, um sich gekreist, und genau wie du sagst, die gesamte Drumherum-Geschichte und dieses Wertesystem ist einfach Stück für Stück entstanden, und immer wieder, das Christentum ist ja hat es ja perfektioniert, einfach zu adaptieren. Also ja, ist einfach überall hingekommen und haben gesagt so, okay, lasst doch jetzt alle Jesus Christen sein.
Und ihr dürft doch eure Feiertage behalten,
genau,
aber wir geben dem neuen Namen.
Trotzdem, ja, Bäume drücken, und trotzdem ist alles cool so, aber Hauptsache ihr habt das Kreuz um mich rum so. Also so, das ist, und auch da versucht, natürlich waren sie auch sehr häufig sehr radikal, aber da eigentlich genau da nicht sehr radikal zu sein. Also so, macht was ihr weiter wollt, nur da hinten das Steinhaus mit dem Kreuz um drauf, dann ist alles cool. So.
Aber dass es Jesus als Person gab, kannst du ja nicht irgendwie revidieren. Also da gibt es ja überall
Quellen dazu. Ja.
Es steht ja nicht umsonst im Koran, oder die Juden sehen ihn ja auch als Propheten an, oder.
Ja, gut, aber dann reden wir ja wieder von irrationalen Glaubenssystemen, Religionen, die sagen, dass es da irgendjemanden gibt. Also, was ich meine, also es ist dann wieder so, hoffentlich tue ich jetzt keinem Moslem oder keinem Juden irgendwie ans Bein pissen, aber mache ich bei den Christen ja auch. Also wenn das Neue Testament über mehrere hundert Jahre geschrieben wurde, ist, dann könnte man ja tendenziell sagen, dass das der Koran oder die Tora irgendwie auch so ein bisschen.
Also das ist sicherlich nicht in 2 Jahren entstanden.
Nee, ne?
Ich meine, auf die Basis für die gesamte Religion, also wie auch immer also oder für alle nahöstlichen Regionen, also die drei großen Weltreligionen, sind ja letzten Endes einfach nur so ein Wertekorsett, oder?
Ja.
Also ich meine, dass irgendjemand ich weiß jetzt nicht, wann das alles genau entstanden ist, aber wahrscheinlich dann 3000 vor Christus, also denke ich mal, wo das so alles angefangen hat, wo die Leute sich dann niedergelassen haben so langsam. Das war übrigens 10.000 vor Christus, aber das dauert ja das ein bisschen an. Ja, das ist auch so gefährliches Halbwissen jetzt. Yeah, aber, genau. aber trotzdem, weiß nicht, braucht ja eine Gesellschaft irgendwelche Regeln. Yeah, ne? Und absolut. Dann halt auch nicht nur irgendwie für eine Stadt oder für eine Siedlung, sondern halt weitreichend.
Ja.
Und das ist ja letzten Endes dann die Basis, also daraus wurde ja Religion dann irgendwann.
Ja, ja.
Beziehungsweise war es, glaube ich, eher andersrum, dass die Religion sich relativ gut dafür geeignet hat, tatsächlich Regeln festzulegen.
Ne? Ja, total.
Es gibt richtig gute Anekdote, wie ich auch finde, dazu, warum man im Hinduismus keine Kühe isst und im Islam keine Schweine.
Okay.
Also Kühe, für die es nicht wissen, sind ja im Hinduismus heilig und dürfen nicht gegessen werden. Und Schweine sind dreckige Tiere, ne? Im Islam und dürfen deswegen nicht gegessen werden. Das hat aber alles, also gibt es etliche Theorien so, dass das ganz praktische Gründe hat.
Mhm.
Ne? Also Indien halt als Ursprungsland des Hinduismus. Wird ja durchaus mal ganz gerne vom Monsun gebeutet, so jährlich. Ne? Mhm. Das heißt, du hast also eine relativ, also wenn Ackerbau betrieben wird, hast du einen relativ schlammigen Boden. Ne?
Mhm.
Und du hast bloß ein Tier, was tatsächlich dafür sorgen kann,
okay,
dass der Boden auch bewirtschaftet werden kann, ja, weil es den Flug ziehen kann, das hat die Kuh.
Ja.
Ne? Wenn jetzt alle Leute einfach sagen würden, okay, wir essen unsere Tiere, dann haben sie, ne, dann können sie vielleicht 2-3 Tage was essen. Auf lange Sicht verhungern sie aber. Und da scheint es für mich zumindest ganz logisch, dass irgendwelche Leute dann, die an der Spitze saßen, gesagt haben, okay, ganz ehrlich Leute, diese Tiere sind heilig, esst die nicht. Dafür könnt ihr aber tatsächlich dann eure Felder bestellen.
Beziehungsweise ganz nach Darwin quasi so die auf die Idee gekommen sind, dass also die das in ihren Wertekanon mit eingenommen haben, dass sie einfach nicht ihre Kühe fressen und der Nachbar hat es halt gemacht, so ungefähr. Also so das, das hat sich einfach durchgesetzt. Und weißt du warum, also hast du noch eine Anekdote zum Schwein? Das würde mich mehr
interessieren. Im Endeffekt genau dasselbe. Mhm. Ja, also der östliche Raum ist ja relativ trocken. Also er war nicht immer trocken,
ja, ne?
Aber irgendwann wurde er halt trocken. Und bis zu diesem Zeitpunkt wurden ja auch Schweine gehalten, auch als Futtertiere sehr wahrscheinlich.
Okay.
Ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt haben die Leute aber festgestellt, okay, das wird hier immer trockener und immer weniger Regen. Und warum sollten wir uns jetzt Tiere halten, die halt hauptsächlich irgendwie einen feuchten Lebensraum brauchen, ne? Oder Schlamm sozusagen, um wirklich perfekt zu gedeihen. Nehmen wir doch lieber Tiere wie Ziegen.
Ich hab da eine andere Erklärung für mich selber gemacht. Also ich habe mir gedacht, Schweinefleisch ist ja sehr schnell verderblich.
Genau.
Und in dem Raum ist es ja relativ heiß das ganze Jahr über und dann verdirbt das Fleisch einfach schnell. Mhm. Und deswegen,
genau, und das dachte ich mir auch, dass das Schweinefleisch tendenziell eher ranzig wird als vielleicht, keine Ahnung, Rind oder so.
Vielleicht spielt das auch mit rein, ich weiß nicht. Ist das nicht aber auch, das habe ich mir nämlich tatsächlich mal auch ausgedacht. Gut, wie wir jetzt einfach so Theorien irgendwie in den Raum schmeißen hier. Warum gerade in diesem südostasiatischen Raum, wo halt das Klima relativ feucht ist, ne, und allgemein Nahrung relativ schnell verdirbt, eben durch diese Luftfeuchtigkeit, dass halt relativ viele Gewürze genutzt werden und relativ viele scharfe Sachen, die halt Sachen tendenziell eher konservieren können. Also wär für mich jetzt auch logisch.
Klingt erleuchtend.
Wir revolutionieren die Geschichte.
Erleuchtung.
Da ist, ich
die Erleuchtung.
Wir revolutionieren die Geschichte hier, glaube ich.
Abgefahren.
Ja, aber letzten Endes war das dann halt einfach nur ein Regelwerk, wie man sich zu verhalten hat oder wie man sich am besten verhalten sollte, um tatsächlich auch durchzukommen mit seiner Familie.
Absolut. Und du hast halt, jetzt sind wir voll in der Religionstheorie schon wieder, aber ich glaube, heutzutage hast du halt einfach die Republik oder den Staat oder die Demokratie im westlichen Raum oder das Wirtschaftssystem, was das irgendwie ersetzt, wo dann du dir, also warum halten wir uns ganz Gesetze? Weil es Gesetze sind. Weil jemand kommt und der sie einfach auch quasi einfordern würde und Religionen und Gebote und so sind ja so schwammige Sachen, die sich aber schön einfach durch diese Angst oder diesen Respekt vor einem höheren Wesen auch ohne klare Strukturen wie ein Staat oder wie irgendwelche Justizsachen, du trotzdem quasi Leute dazu bringen kannst, sich dann zu halten. Mhm. Also so, wenn du jemanden, also grundsätzlich ist es gut für die Gesellschaft oder für die Menschheit, wenn wir uns nicht anfangen, den Kopf einzuschlagen, wie schaffen wir es, die Leute sagen, schlag dir den Kopf ein, wenn du es machst, kommt
der liebe Gott und ist ganz böse auf dich. So. Und dann macht man es ja halt nicht.
Und, das nicht und diese Kontrollinstanz in Form von Institutionen wie christliche Kirche oder was weiß ich, buddhistische Klöster oder sowas, die missbrauchen dann diese Art von Kontrolle als Machtinstrument. Mhm. Und das hast du eigentlich überall wieder in Form von Korruption. Also letztes Jahr wurde ein thailändischer Mönch festgenommen, der hatte einige Millionen an Dollars auf einem Schweizer Konto. Und es ist schon ein bisschen paradox, wenn man denkt, dass buddhistische Mönche eigentlich gar kein weltliches Gut haben dürfen.
Ich weiß nicht, das vielleicht wisst ihr da mehr, aber das ist dann wahrscheinlich nicht im südostasischen Raum. Leg los, hier, greif zu.
Ich wollte das extra so machen, dass du nichts sagen musst dazu.
Und ich mach's trotzdem.
Gut gemacht.
Super. Sehr professionell, ich hab's schon gesagt. Keine Sorge. Kannst du nichts falsch machen. Buddhismus, habe ich ja gesagt, so dieses, wir als Hollywood-Fans haben halt so diese romantische, diesen romantischen Hollywood-Buddhismus irgendwie in unserem Kopf, aber irgendwie habe ich vor einem Vierteljahr oder so eine Reportage gesehen, keine Reportage, sondern einen Beitrag, glaube ich, wo es darum ging, dass es relativ viele Hetzer im Buddhismus gibt, die vor allem gegen den Islam hetzen.
Mhm. In Burma.
Genau, in Burma.
Wo halt
Burma, Myanmar ist dasselbe, richtig?
Ja. Wo halt diese muslimische Minderheit schon seit etlichen Jahren hart abgeschlachtet wird von der buddhistischen Mehrheit.
Und dann steht da halt wirklich so diese
Sind das die Karen? Oder? Weißt du nicht? Also es gibt halt so eine.
Kann sein.
Ich glaube, ich verhau da was. Das ist das, was ich von meinte mit diesen unglaublich vielen ethnischen Gruppen, die überall irgendwo Probleme haben mit irgendjemandem. Einfach so auf kleinem Maßstab.
Ja. Abgefahren. Aber ist es. Jetzt springe ich wieder in ein anderes Thema, aber. Ich habe ja auch nur viel Halbwissen, aber so der afrikanische Raum, wenn man sich ja die Landkarte anschaut, dann sieht man dieses Kind, dass das ja alles mit Lineal gezogen ist. Also da ist irgendwie Kolonialisierung im Imperialismus, irgendwie andere Leute sind gekommen, so, das ist jetzt ein Land. So, und auch im Nahen Osten ist es auch extrem zum Teil. Mhm. Ich glaube, Syrien war irgendwie auch so, das ist auch so ein bisschen irgendwie einfach Fantasieland, was sie einfach beschlossen haben, das existiert jetzt und dann mussten irgendwie alle damit klarkommen. Ist es da ähnlich? Also kam da auch jemand und hat gesagt...
Ja, genau. Das war ja früher, also Myanmar heutzutage, Pakistan, Indien, das war ja britisch Indien früher. Mhm. Und dann nach der Unabhängigkeitserklärung haben sie quasi Pakistan und Indien getrennt. Das wurde getrennt nach den Zuflüssen vom Indus oder Nebenflüssen. Also da wurde quasi mathematisch ausgerechnet, wie viel das Land quasi an dem Fluss haben kann, an Wasser. Mhm. Und da wurde dann man hat noch gesagt, die Mehrheit an Pakistanis sind Moslems und die Mehrheit an Indern sind Hindus. Mhm. Und da hat man dann auch noch eine Grenze gemacht. Mhm. Und im Osten war es genau dasselbe. Da ist dann Myanmar, war früher auch britisch Indien und das ist dann ein eigenes Land geworden. Und
das war Westpakistan. Ostpakistan.
Ostpakistan, genau.
Ja. Und das andere jetzige Pakistan war Westpakistan. Witzig. Das war eigentlich ein Land. Ne?
Mhm. Aber getrennt durch
Indien. Ein Land getrennt durch Indien, genau.
Also, waren wir es auch 47, 49?
Ja, 47 war indische und pakistanische Unabhängigkeitserklärung. Ja,
genau.
Abgefahren. Und im südostasiatischen Raum, wer hat da imperialisiert? Die Amis.
Die Franzosen und die Japaner waren dann auch.
Ja, stimmt, die Japaner gibt es
ja
auch noch.
Ja, es war ja Indochina, hieß es früher. Mhm. Das war unter französischer Herrschaft sozusagen. Aber ja, da muss man irgendwie einen Unterschied machen, da will ich jetzt nicht groß ausholen. Die Kolonialherrschaft hat sich auf jeden Fall anders gestaltet als andere Kolonien. Okay. Und dann haben die Franzosen aber gemerkt, hier haben wir jetzt nicht so viel zu sagen und auch nicht viel rauszuholen. Also für die war einfach Indochina nicht so interessant, von den Bodenschätzen her. Und dann kamen die Japaner eben, die sind ja auch kolonial Macht gewesen, in China erstmal zunächst und dann sind sie weiter südlich gekommen und die durften dann die haben mit den Franzosen verhandelt und dann durften die Japaner dort mal ein bisschen das Sagen haben, so lief es ab. Und die Japaner, die waren ja auch ziemlich grausam, die haben ja auch ziemlich viele Menschen abgeschlachtet und irgendwelche medizinischen Tests gemacht und was weiß ich, also... Das wissen wir in Europa leider auch nicht, wie die Japaner so abgegangen
sind. Das ist so schade. Also schade, dass das keiner weiß hier. Dann sind die ganzen Japaner auch relativ straffrei aus der Sache rausgekommen, weil sie einfach ihre ganzen Ergebnisse, also waren halt so Experiment, Experimente mit hauptsächlich der chinesischen Bevölkerung, ne, so in Gefangenenlagern, wo sie Granaten getestet haben und Druckkammern und was weiß ich nicht und wie sich halt Leute unter Wasser verhalten. Und das war aber alles Grundlagenforschung, ne, weil das davon niemals jemand gemacht hatte. Und die sind aus der Sache relativ gut rausgekommen, weil sie einfach ihre Sachen, nachdem die Amis gewonnen hatte, haben sie ihre ganzen Ergebnisse einfach an die Amis verkauft und durften deswegen gehen.
Scheiße. Ja, die haben sich auch nie entschuldigt für ihre Kriegsverbrechen. Also die
Japaner.
Bis heute ist ja auch der so ein schwelender Streit zwischen China und Japan und Südkorea und Japan aufgrund der Tatsache, dass die Japaner einfach nie sich entschuldigt haben für die Sache, was sie getrieben haben in den 40er Jahren, 30er Jahren.
Also so ein bisschen auch so ein bisschen das wie das Holocaust-Leugnen hier in Deutschland, dass viele Japaner immer noch sagen, dass es nie passiert. Zum Beispiel dieses eine Massaker, dieses unglaublich große, wo eine ganze Stadt ausgelöscht wurde von den Japanern.
Meinst du in China?
Ja, ja.
Nanjing?
Nanjing-Massaker.
Das sind, glaube ich, über 3 Millionen Chinesen umgebracht worden.
Innerhalb von wenigen Tagen, nachdem die Japaner einmarschiert sind.
Ai weh. Ich wollte nämlich gerade sagen...
Viel Scheiße passiert auf jeden Fall.
Wollte ich gerade sagen, Japan ist ja aber schon... Also ist Japan weit weg von Südostasien?
Ja, schon. Ne? Sehr weit weg. Also ich bin ja auch jetzt dieses Jahr von Bangkok nach Qingdao geflogen, also im Nordosten Chinas. Was auf halber Strecke nach Japan ungefähr ist. Und das war 6 Stunden Flugzeit.
Okay.
Also das ist schon echt noch ein Stück weit weg.
Abgefahren.
Also Deutschland ist im Vergleich auch unglaublich klein einfach, ne, zu dieser ganzen Region.
Ja, wir sind grundsätzlich relativ klein, ne? Ja. Also Europa ist eigentlich schon ein bisschen Witz gegen den asiatischen Raum, ne? Ja. Aber das ist sowieso ich vergleiche es mit dem arabischen Raum, aber weil ich da ein bisschen interessierter bin, aber so dieses Thema arabischer Frühling, was da einfach, also jetzt mal ganz altruistisch und humanistisch und Frieden für die Welt und alle wollen was Gutes gedacht, wie viel Potenzial da steckt. Ja? Also wenn du vergleichst, irgendwie Europa ist ja echt furzklein und dann hast du irgendwie in Arabien, wie viele Leute da sind, die eigentlich, wenn man jetzt mal potenziell davon ausgeht, dass die genauso fähig sind wie wir, wie viel Kraft da drinstecken könnte, wenn da mal irgendwie Stabilität und irgendwie irgendwas ist. Und wenn man das Ganze dann nochmal hochskaliert auf den asiatischen Raum, dann lasst das ja komplett aus. Ja? Also das ist ja wirklich, also was da für eine Macht eigentlich theoretisch wäre und wir eigentlich noch so glimpflich davonkommen und irgendwie als noch irgendwie eine Macht haben als Europa.
Du sagst es gerade noch.
Noch.
Ja, ja. Aber ich würde fast sagen, das werden wir auch noch erleben, dass Asien einfach in Zukunft das Sagen hat. Also ich meine, allein von der Bevölkerung her sind die ja schon einige mehr. Und
allein das, zwei Länder zusammen, ja, ne? Indien und China.
Das Ruder,
das dreht sich einfach, ne? Was ist das, ein Viertel der Weltbevölkerung? Mehr sogar noch, oder?
China?
Und Indien zusammen. Indien ist, glaube ich, 1,2 Milliarden.
2,4 Milliarden zusammen.
Insgesamt beide?
Ja.
Okay. Ja gut, bei 7 Milliarden, ne? Das ist ein Drittel.
Da geht was.
Ja, also da, naja, Indien weiß ich jetzt nicht, ob die da viel machen können, aber China und südostasiatischen Länder, da wird auf jeden Fall viel passieren.
Und das werden wir noch erleben. Wir unsere Freunde, ne? Nee, das ist die einzige Information, die ich habe, diese Doku über Mao Zedong gewesen. Und dann war irgendwie so an seinem Lebensabend, wo er schon so ein bisschen gebeutelt war von irgendwelchen Anfällen.
Dann also Willis.
Ja, dann auch irgendwie hier, Schmidt war ja da und sogar der erste deutsche Politiker, der ihn besucht hat, war Franz Josef Strauß aus Bayern.
Ja, das war der beste Freund von ihm, aber das ist eher das ist ja das Paradoxe, der Franz Josef Strauß ist ja der Kommunistenjäger Deutschlands.
Ja, total, ja.
Das ist dann damit abgehört. Ja, genau. Das sieht man mal, wie paradox Politik ist.
Ja, total.
Ja.
Ja, weil er halt dachte, dann kann er ein paar Audis verkaufen oder ein paar BMWs oder so. Ach, ganz ehrlich.
Ja, der Strauß, der war ja letztens, glaube ich, Jahresfeier oder sowas, ne? Habe ich irgendwie mitgekriegt. Der wird ja in Bayern immer noch so hochgelobt.
Ja, das ist.
Ist das der Jesus Bayerns? Neben Jesus?
So ungefähr, ey. Das ist ziemlich konfus, was da abgeht.
Ja, das CSU-Thema ist ein ganz spezielles Thema auf jeden Fall. Also werde ich mein Leben nicht begreifen, warum das. Aber gut, das existiert halt, weil es den Leuten da irgendwie gut geht. So. Warum es den Leuten gut geht, die fragen halt einfach die Leute nicht. So, das ist ihnen einfach egal. Hauptsache, es geht ihnen gut. So. Ja. Okay, du warst in Kambodscha, aber du hast auch vorhin schon erwähnt, du warst auch in Laos. Mhm. Warst du nur kurz in Laos oder hast du da irgendwie auch...
Ich war etwa einen Monat in Laos. Also ich bin quasi von Kambodscha eingereist in Südlaos, war da auf einer Mekong-Insel und dann bin ich da noch ein bisschen rumgefahren, bin dann nach Zentrallaos hoch und dann eben weiter nach Nordlaos.
Okay.
Zur Hauptstadt und dann so ein bisschen die touristischere Gegend habe ich mir dann angeguckt danach.
Wo ist der Unterschied zwischen Kambodscha und Laos?
Ist schwierig zu sagen. Also einmal würde ich sagen, hat die Regierung nicht so einen großen Einfluss in Laos wie in Kambodscha über die Bevölkerung. Mhm. Es mag vielleicht an der Struktur liegen. Also Laos ist ein sehr ländlich geprägtes Land. Also wenn man nur mal Zahlen anguckt, die Hauptstadt hat 600.000 Einwohner und sonst hast du halt nur so ein paar Dörfer überall verstreut.
Ja.
Und ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die kennen nicht, die wissen nicht mal, wer an der Macht ist, wer die Regierungspartei ist. Mhm. Also die sagen immer, ja, Vientiane, ganz weit entfernt, die machen halt irgendwas, aber ich mache mein Ding sozusagen. Mhm. Und dann ist es noch so, der Unterschied, ich würde sagen, in Kambodscha hat jeder irgendwie, will jeder irgendwie was schaffen. Also die haben quasi durch den westlichen Einfluss, was in den Medien halt dort sehr stark vorhanden ist, das Motiv oder ja, schon das Motiv, irgendwie was draus zu machen. Also irgendwie wirtschaftlich aktiv zu sein, irgendwie bei einer Firma zu arbeiten und sonst was. Aber in Laos ist es eher so, die sind sehr unbefleckt, würde ich mal sagen. Also die globale Wirtschaft spielt da gar keine Rolle. Du hast da, also die sind total unberührt von der Globalisierung, würde ich fast sagen. Du gehst halt da beispielsweise in den Laden, willst ein Wasser kaufen, dann siehst du eigentlich keinen, der da irgendwie rumsteht in dem Laden, aber du guckst da noch weit. Also ich habe dann weitergeguckt, sah dann hinten so eine Familie, die Fernsehen guckt. Und hab dann gemeint, ja, Entschuldigung, ich würde gerne was kaufen. Dann kam die Antwort zurück, ja, was willst du denn? Dann meinte ich, ja, ich würde gerne Wasser kaufen. Dann kam die Antwort zurück, ja, dann nimmst du halt aus dem Kühlschrank raus und lässt halt das Geld da. So. Also viele machen halt nicht den Eindruck, als würden sie irgendwas verkaufen wollen oder irgendwie ein Geschäft machen, sondern die meisten sind einfach glücklich mit dem, was sie haben.
Okay.
Ich weiß nicht genau, wie das ist, ob die von der Regierungspartei Unterstützung kriegen, weil es ja ist ja ein sozialistisches Land. Mhm. Also wie da die Bildungs- und Gesundheitspolitik und sonst was ist, weiß ich jetzt persönlich nicht. Damit habe ich mich zu wenig befasst. Aber es scheint den Leuten da irgendwie einigermaßen gut zu gehen. Also ich hab in Laos persönlich auch eigentlich nie irgendwelche Obdachlosen gesehen oder irgendwelche sehr kranken Menschen oder so. Einfach Leute, die ihren eigenen Garten haben und da halt ihr Zeug anbauen und ihre Familie haben und ihre Familie ernähren. Mhm. Also das ist so der
Unterschied.
Ja. Also ich muss sagen, wenn man mal Lust hat, aus der Leistungsgesellschaft, wie es in Deutschland ist, auszutreten und mal für ein paar Wochen oder Monate mal ein angenehmes Leben zu haben, wo du nicht jeden Tag irgendwie von einem Typen angelabert wirst, ja, sei mal nicht so faul und mach mal was, sondern wo man einfach mal das Leben genießen will, und dann würde ich Laos empfehlen. Also
das wäre eh so eine Frage gewesen noch irgendwie, wie touristisch ist denn die ganze Ecke? Also
es kommt immer mehr jetzt mittlerweile. Mhm. Gerade ist es noch so, dass Thailand sehr touristisch ist, also das ist Massentourismus, wie es im Lehrbuch steht sozusagen. Mhm. In Kambodscha ist es nur ansatzweise, die meisten gehen dann nach Angkor Wat in Siem Reap, also im Nordwesten.
Okay.
Das ist so eine sehr alte Tempelanlage, vielleicht kennst du ein paar. Und dann Laos ist eigentlich sehr untouristisch. Da ist nur in Nordlaos so, Drogentourismus. Dadurch, dass halt, viele, die sich halt damit befassen, denken, ja, in Laos kriegst du halt überall Drogen, Opium, Marihuana, alles überall auf der Straße. Und mittlerweile kämpft auch die Regierung dagegen. Also in Nordlaos gibt es ein Dorf, das heißt Wang Vieng, da reisen halt viele an, um sich da alle möglichen Drogen reinzupfeifen und dann auf dem Fluss halt mit so einem, mit so einem alten LKW-Reifen einfach rum zu chillen. Und die ballern sich dann halt alle möglichen Drogen rein, aber im Grunde ist es illegal. Also da hat auch ein bisschen Thailand was zu sagen. Die sagen dann zu der laotischen Regierung, ja, mach da mal was dagegen, weil wir haben in Thailand auch ein Problem und Man muss dazu sagen, Thailand hat die strikteste Drogenpolitik auf der Welt, würde ich fast sagen. Also da kommst du selbst in den Knast, wenn du nur mal einen Joint geraucht hast, wenn die dich dann testen und du bist positiv, kommst du in den Knast sozusagen. Und deswegen hat da Laos auch ein bisschen Handhabe gegenüber, Thailand auch ein bisschen Handhabe gegenüber Laos.
Ja, das sind so diese Horror-Stories, die man so kennt, ne? So der Spaßtourist aus, wie gesagt, Australien kommt mal rüber und chillt ein bisschen und pufft sich ein und dann auf einmal sitzt er in so einem Loch und
und
die deutsche Botschaft ihn rausholt.
Und dir droht die Todesstrafe dann.
Das ist halt Thailand, aber in Laos ist es, nicht so schlimm. Da musst du nur Geld haben, weil es ist halt auch ein sehr korruptes Land einfach. Wenn du da als Tourist Geld hast und irgendwie erwischt wirst, dann musst du halt was berappen, ist aber ziemlich viel im Vergleich zu Kambodscha jetzt.
Okay.
Also ich habe da...
Wie viel etwa?
Ich habe da Leute kennengelernt, unter anderem Deutsche, die wurden erwischt mit einem Packen Gras oder so. Die mussten dann 500 Euro zahlen. Ansonsten, also denen wurde dann echt angedroht, dass sie nach Thailand ausgeliefert werden und da in den Knast kommen. Und das, da mussten sie halt 500 Euro irgendwo herbekommen. Und das ist ziemlich, also das machen die ziemlich gewieft, so die Laoten da im Norden. Da arbeiten die Polizisten mit den Drogenhändlern zusammen. Also die Bullen, die warten quasi hinter der Bar, wo halt das Zeug verkauft wird und catchen dann die ganzen Leute, die dann halt sich was kaufen, nachdem sie aus der Bar rauskommen, und dann hast du halt keine Chance mehr.
Also, und dann wird schon halbe gemacht.
Ja, genau, Oder halt 10-1 oder was, keine Ahnung.
Das heißt, die Lektion für den Touristen, der nach Südostasien geht, kommt nicht auf die Idee, das zu tun. Das ist einfach eine dumme Idee.
Ja, richtig.
Also es ist einfach, auch wenn es schön paradiesisch ist.
Wenn man jetzt den Bildungsauftrag
hat. Genau.
Drogen sind schlimm.
Drogen sind schlimm, aber nur in Südostasien.
Apropos, wenn wir da jetzt bei dem Thema, das sind Drogen, da habe ich jetzt auch ziemlich viel krasse Sachen mitgekriegt, vor allem in Kambodscha, aber ich denke, in den anderen Ländern ist es auch ein ziemlich großes Problem. Es nennt sich Yaba, das ist so eine Art Crystal Meth, oder die dort nennen es Eis, in Kambodscha unter anderem. Es ist ein Riesenproblem in der unteren Mittelschicht oder Unterschicht auch, weil es halt relativ günstig ist zu beschaffen und einfach um den Alltag zu überstehen, nehmen die dann einfach Crystal Meth oder kommen dann irgendwie durch Freunde oder Bekannte dann in so eine Schiene rein. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein Eindruck ist, ich war ja 5 Wochen in Phnom Penh, dass ungefähr 60% oder mehr der Einwohner der Hauptstadt Crystal Meth abhängig sind oder Yaba abhängig sind. Es siehst du auch da in den Augen, also jeder hat so aufgerissene Augen und total übermüdet und was weiß ich, also das fällt einem richtig auf, wenn man da längere Zeit verbringt.
Und Phnom Penh, das ist die Hauptstadt? Wie viele Einwohner hat die Hauptstadt?
Etwa 2 Millionen, aber das sind nur Schätzungen.
Ist das, also wie stelle ich mir das vor? Ist das eine richtige Metropole oder ist es?
Ja, es ist eigentlich so die Metropole Kambodschas, also da gehen auch viele Vietnamesen hin zum Beispiel, um da zu arbeiten. Aber die meisten Vietnamesen oder Vietnamesinnen sind dann halt Prostituierte in Phnom Penh. Also du hast halt auch einen sehr starken Sextourismus oder sehr stark geprägten Sextourismus in Kambodscha.
Deshalb gehen da die Europäer hin?
Ja, richtig.
Ja. Ja,
weil es halt saugünstig ist. Also das ist ein schreckliches Bild, wenn du da in Phnom Penh durch die Straßen gehst und an gewisse Orte eben vorbeigehst. Siehst halt so alte, fette Säcke, die mit so jungen, kleinen, zierlichen Vietnamesinnen oder Kambodschanerinnen oder Burmesinnen hier in einer Bar rumhängen, und dann weißt du schon, was weiter abgeht.
Abgefahren. Aber das Klischee ist wahr.
Ja, also da musste ich mich auch öfter mal halten, dass ich da nicht großartig was mache. Man muss halt auch aufpassen, aber es ist ziemlich schlimm.
Ich glaube auch, da kann man nicht wirklich viel machen, oder?
Ja,
weil ich denke mal, hinter jedem Mädel steckt dann irgendwie 1 bis 2 Zuhälter.
Oder das stimmt nicht unbedingt. Also ich habe mich auch da unterhalten mit denen, mit den Prostituierten, weil es mich einfach interessiert hat.
Ja, klar.
Und die meisten, die machen das auf eigene Faust so.
Ah, okay.
Die werden von den Eltern oder sonst was halt da hingeschickt und dann machen die es halt von selbst so. Es gibt relativ wenig Zuhälter.
Ah, okay.
Aber was dann da mit reinspielt ist, die meisten von denen sind halt Jabba-abhängig oder Crystal Meth-abhängig. Und dann ist halt dieser Kreislauf da. Die müssen quasi Geld verdienen und das ziemlich schnell, um die Drogenabhängigkeit zu befriedigen.
Mhm. Ja. Weil du sagst, du hast mit denen gesprochen. Welche Sprache spielt man in Kambodscha?
Khmer heißt es. Also
und das ist eine eigene Sprache? Das ist wir waren da wieder in der Ignoranz oder wie? Ist das was ich ist? Also, ich spreche alle Chinesisch.
Ja, es ist eine eigene Sprache. Also es sprechen tatsächlich nur 14 Millionen Menschen.
Ach, und du kannst die Sprache sprechen?
Ich habe es mittlerweile gelernt. Also ich tue mir selber schwer, mich auszudrücken. Ich könnte es eigentlich, aber ja, ich glaube, jeder tut sich schwer, wenn er eine neue Sprache spricht.
Klar.
Aber wenn sich jetzt Kambodschaner unterhalten, verstehe ich eigentlich schon meist.
Das heißt, du hast auch dann die Sprache gesprochen dort und sprechen die Englisch? Gibt es da andere Kommunikationswege?
Ja, genau. Das ist eben auch noch interessant. Also im Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern sprechen ziemlich viele in Kambodscha Englisch.
Okay.
Es kommt daher, dass eben dieses UN-Mandat dort war.
Ah, ja.
Und die UN-Truppen sind ja bis heute noch da. Also die haben sehr viel Kontakt mit UN-Leuten gehabt.
Okay.
Unter anderem auch, kann man auch negativ betrachten, die haben das alles ausgenutzt.
Ja. Imperialismus halt, ne?
Ja. Ja, klar. Also die haben sich auch aufgeführt wie die Axt im Wald sozusagen. Die haben ja, ich habe da ein Buch gelesen, das kann ich empfehlen, von Amit Gilboa heißt der. Mhm. Das ist ein Israeli, der hat in den 90ern in Kambodscha auch gelebt und hat ein Buch geschrieben, das heißt Off the Rails in Phnom Penh. Und da beschreibt er eben unter anderem, wie die UN-Truppen dort wie sie eben da sich verhalten, wie die Experts sich verhalten. Also es ist ein sehr interessantes Buch, aber auch sehr schrecklich.
Mhm.
Also da muss man erstmal tief schlucken. Da geht es halt darum, wie die UN-Soldaten oder Experts quasi die ganzen Prostituierten ausnutzen, die halt $2 am Tag zahlen. Auch Kinderprostitution spielt da auch eine große Rolle. Drogen sowieso, also sehr viele Expats sind heroinabhängig, weil es eben da überall zu haben ist und weil es sehr billig ist im Vergleich zu ihrem Heimatland.
Mhm.
Ja, aber kann ich jedem empfehlen, mal das Buch durchzulesen.
Auf der Reddit, ich hab schon gesucht.
Ja.
Das vergessen wir nicht. Okay.
Hattest du auch das schon erzählt? Ich war ganz kurz draußen. Hattest du das erzählt von der Kaffeeplantage in Laos?
Nee, noch nicht.
Leg los. Jetzt will ich Anekdoten hören, aber alle.
Naja, also ich war halt im Bulawayo-Plateau in Südlaos mit einem Holländer auf einem Motorbike unterwegs. Wir haben da eine 4-Tages-Tour eben geplant und dazu muss man sagen, das Bulawayo-Plateau ist ein typisches Kaffeeanbaugebiet in Laos. Und nach so 50 Kilometern von diesem Loop, also so eine Art Rundtour quasi, haben wir gesehen, war so ein Schild, Coffee Plantation, Homestay und so weiter. Sind wir einfach mal reingefahren, hat sich herausgestellt, war ein echt netter Typ, so Anfang 30, hat sein eigenes Haus gebaut, hat eine 2 Hektar große Kaffeeplantage, verkauft da 3 Sorten Kaffee und ist einfach nett eingerichtet alles. Wie soll ich weiterzählen? Wir sind halt.
Aber das war euer Homestay, ne? Also
genau.
Wir
fanden den Typen einfach so nett. Der konnte auch Englisch, was in Laos ziemlich selten vorkommt.
Und er war auch Laote.
Der war Laote, genau. Ja. Und der hat eben den Kaffeeanbau und das Kaffeerösten von einem Österreicher gelernt, der mit ihm ein Jahr lang dort gelebt hat, auf seiner Plantage. Und der hat auch mit dem Österreicher zusammen dieses Haus gebaut selber und eben von dem auch Englisch gelernt unter anderem und das Kaffeerösten.
Mhm.
Ja, genau. Und dann waren wir halt da eine Nacht, war spottbillig 1,50 die Nacht mit Frühstück. Also das sind so die laotischen Preise für Übernachtungen.
Ja.
Ich habe durchschnittlich 2 Euro bezahlt für eine Übernachtung.
Krass.
Ja, auf jeden Fall haben wir dann dort übernachtet, haben noch gegessen, dann hat er uns noch Kaffee geröstet. Das ist übrigens eine ultra anstrengende Arbeit. Also der hat so eine, ja, so einen kleinen Holzofen selber gehabt und einen Wok oben drauf. Da hat er ungefähr ein halbes Kilo Kaffeebohnen rösten können. Mhm. Und dann musst du halt eine halbe Stunde lang rühren mit zwei so Holzstäben oder Kochlöffeln sozusagen. Ja, ja. Bis die alle gleichmäßig angeröstet sind. Mhm. Weil wenn du es nicht machst, dann verbrennt das unten einfach. Also dann verbrennen die Kaffeebohnen unten. Und es war so eine anstrengende Arbeit. Ich habe aber bei dem einfach gemerkt, da ist so eine Leidenschaft dahinter. Der hat das einfach mit Liebe gemacht. Da war das die ganze Anlage, das Haus, alles war irgendwie mit Liebe gemacht und mit Leidenschaft. Der hat beispielsweise eigene Tische geschreinert und Stühle geschreinert. Und es war einfach so eine schöne Zeit bei dem, irgendwie, weil man sich wohlgefühlt hat auf der einen Seite und andererseits, weil man einfach mal lernen konnte, wie einer leidenschaftlich seine Arbeit verrichtet. So.
Hm. Und wie lange wart ihr da?
Ja, 2 Tage im Endeffekt.
Ach so, ich dachte, ihr wart länger da.
Nee, weil wir hatten ja die vier, also wir hatten
für 1,50 Euro.
ja, das ist...
Da kann man auch mal 3 Jahre bleiben, ne?
Das ist schon richtig. Der Holländer hat auch gemeint, der kommt nächstes Jahr nochmal hin und wollte da 3 Monate bleiben oder so. Aber wir haben ja die Motorräder nur 4 Tage gemietet. Wir mussten die nach 4 Tagen zurückbringen und wollten ja noch eine 150-Kilometer-Tour zu Ende bringen. Hm. Genau, und deswegen sind wir weitergefahren.
Ja. Super cool eigentlich.
Ja.
Würde ich sofort machen.
Auf jeden Fall.
Schon einquartieren beim Kaffeemeister. Also
kann ich ein bisschen Bock auf Laos auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Also einfach nach Paxil runter, das ist in Südlaos, und dann kann man von dort aus mit dem Motorrad weiterfahren.
Ich werde dich auf jeden Fall nochmal anhauen für Reisetipps dann.
Klar.
Off Air.
Ich will auch nochmal nach Laos. Das ist echt eines der schönsten Länder der Erde. Mhm.
Paxil, da unten ist es tatsächlich. Guck auf der Karte nach. Orientieren da. Südostasien, krass aus. Weil du sagst Kaffee, aber was exportiert denn eigentlich Kambodscha? Also leben die, also ist Kambodscha? Ist es irgendwie, also gibt es da irgendwie eine Wirtschaft, die da irgendwie unterwegs ist und irgendwie ein bisschen was ins Land bringt, oder?
Ja, eigentlich relativ wenig. Also was sie
dementsprechend auch relativ uninteressant für alle anderen, ne? Deswegen hat mir
für Investoren, ja gut, es gibt ja jetzt dieses Landgrabbing-Phänomen, was ich jetzt nicht weiter aufreißen will, aber in Kambodscha hast du sehr viele...
Die Geografen wissen, was gemeint ist. Also
okay. Aber in Kambodscha hast du halt sehr viele ausländische Investoren, die da Land kaufen und dann halt einfach irgendwas anbauen, weil es halt ein sehr fruchtbares Land auch ist.
Okay.
Aber so generell von Ressourcen her, also genau, weil du es gerade sagst, das kommt mir gerade in den Sinn, im Osten, also Ratanakere und Mondulkiri, das sind 2 Regionen in Kambodscha, Richtung Vietnam, da haben die Chinesen jetzt ein paar Ressourcen gefunden, also Diamanten und Gold und so weiter. Mhm. Die bauen da jetzt, also ich war auch in Mondulkiri selber und habe da gesehen, was die Chinesen da so machen. Und die bauen da halt echt riesengroße Straßen, also das haben die dort selber noch nie gesehen. Die verbinden einfach, weiß nicht, mit Vietnam und der Hauptstadt Phnom Penh und dann nach oben, nach Laos und Richtung China, um einfach die Ressourcen abzutransportieren. Also da hast du echt ein riesen Gebiet, wo sie jetzt Ressourcen gefunden haben, erst kürzlich. Und es ist eigentlich ziemlich traurig, weil diese Region so der letzte... Ja, das letzte Refugium von Regenwald in Kambodscha ist. Also Kambodscha ist größtenteils schon abgeholzt. Mhm. Da haben die Franzosen halt so Kautschuk-Plantagen quasi aufgebaut, also dafür halt Regenwald abgeholzt. Und jetzt wird das letzte Refugium an Regenwald auch noch abgeholzt, um die Ressourcen quasi auszubeuten. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, was da zurzeit abgeht. Das ist auch unter dem Stichwort Landgrabbing. Also wer da Interesse hat, einfach Landgrabbing Kambodscha googeln.
Grafen Insider-Witz ist das gewesen, ne?
Nein, aber so Landgrabbing ist ein relativ großes Thema. Okay, also dass so fremdländische Investoren in irgendein Land einfallen tatsächlich und dann die Leute dazu bringen, das Land zu verpachten, teilweise für 100 Jahre. Und die Leute vor Ort haben halt keine Möglichkeit, tatsächlich irgendwie da rauszukommen aus diesen Verträgen. Das Problem ist ja, dass die Leute vor Ort tatsächlich meistens nichts damit zu tun haben. Ne? Also die leben in ihren kleinen Dörfern und betreiben da Subsistenzwirtschaft. Also sprich nur für sich selber oder vielleicht so ein bisschen Cashcropping. Also das heißt, die bauen Sachen an wie, weiß nicht, Kaffee, Kakao und so weiter, was dann halt exportiert wird und versuchen so Einkommen zu erwirtschaften. Und das Land beschließt dann einfach, okay, China, ihr dürft dahin, macht mal.
Und der das Geld bekommt, ist das Land quasi auch.
Ja, ja, ganz genau. Und die Leute müssen halt weg dann vor Ort. Ne? Und da wird halt keiner gefragt, so wirklich. Ne? Und das ist so ein Phänomen, das gibt es jetzt seit, ja, es gibt schon eine Weile, aber so 10, 20 Jahre und seit 5, 6 Jahren ist das halt so richtig im Kommen.
Aber so dieser, ist ja auch, wahrscheinlich ist es auch eine, ja, schon eine westliche Idee, schon wieder so diese ganze Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so, das existiert da nicht wirklich, oder?
Nicht wirklich, ne. Also wenn man sich vor Augen hält, dass die Leute halt teilweise ja auch ja, kurz über oder kurz unter der Armutsgrenze leben, ne? Da ist halt einfach tatsächlich auch keine wirkliche Zeit für Umweltschutz, ne? Also ich meine, man sieht das ja, das ist ja das Ding, man sieht es ja überall, ne? Nicht nur in Südostasien, sondern auch in China oder in Indien, Burma, also da, wirklich überall, ne? Dass halt die Leute gucken müssen, dass sie nicht verhungern und dann bleibt halt auch keine Zeit, sich Sorgen zu machen, wo jetzt die Chemikalien fürs, weiß nicht, fürs Ledergerben oder so, wo das hingeht, das wird einfach dann vor die Tür gekippt.
Ne? Ja, es ist ja auch ein Luxusphänomen halt, ne? Es ist so ein europäisches Phänomen. Ja. Die Wälder sind doch ganz schön und wenn sie ganz schön sind, dann kann man da irgendwie auch. Das hat ja auch was für was Emotionales. Also es ist ja so, ich will, also ich finde es schön bei uns und ich finde diesen Park so schön und ich will, dass das erhalten bleibt. Das ist also diese rationale, das ist gut für irgendwie alle, wenn das irgendwie, also es hat wirklich auch einen rationalen Sinn, Umweltschutz zu betreiben. Ist, glaube ich, für die breite Masse, die sich da irgendwie das auf die Fahnen schreibt, gar nicht so das Hauptthema, sondern es ist eher so eine emotionale Sache und die hat aber auch was mit Luxus zu tun, oder?
Würde ich in dem Sinne gar nicht sagen. Also wenn jetzt die UN oder so sagt, wir müssen da irgendwie intervenieren und müssen dafür sorgen, dass halt eben nicht mehr so ein Raubbau an der Natur betrieben wird, dann hat das, glaube ich, schon sehr rationale Gründe. Ja, und da geht es halt nicht um so emotionale Werte wie, der Wald sieht hübsch aus, sondern wenn ihr den Wald abholzt, dann habt ihr in 50 Jahren nichts mehr zu fressen.
Bin ich voll
oder in 20.
Genau, ich meinte jetzt eher so auf den europäischen, deutschen Spießbürger. So. Weißt du, so dieses, also warum ist der deutsche Spießbürger im Bund Naturschutz? Naja, weil der Odenwald ganz hübsch ist.
Und so. Die Störche gerettet werden müssen.
Genau, so. Weil die Störche sind so, machen so schöne Fotos davon und das ist also
klar.
So, ne?
Ja.
Und nicht, weil es tendenziell sinnvoll wäre, irgendwie aufzupassen, dass es nicht alles vor die Hunde geht.
Ja.
Abgefahren. So, sind wir noch wo?
Wo sind wir denn gerade zeitlich?
1:45.
Ach Mensch, machen wir noch die 2 voll und dann...
Dann will ich aber noch eine Anekdote hören. Gibt es so diese, die klassischen Anekdoten sind ja so, also ich übertreibe jetzt wieder, von allen Leuten, die mal im asiatischen Raum oder im südostasiatischen Raum waren, habe ich mindestens immer eine Story gehört von irgendjemandem, der irgendwie so einen ganz schrecklichen Unfall hatte.
Da kommt mir gerade Indien in den Sinn.
Also, okay.
Warst du da eigentlich dabei?
Da war ich nicht dabei. wo dir das Bein abgefahren wurde.
Fast. Genau.
Nee, da war ich nicht dabei.
Dir wurde das Bein abgefahren?
So mehr oder weniger. Siehst, ist es ja noch dran. naja, auf jeden Fall waren wir da nach der Arbeit sozusagen am Abend noch essen in einem Restaurant. Und nach dem Essen sind wir dann alle irgendwie wieder wohin gefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, was unser Plan war. Auf jeden Fall waren wir zu fünft, eigentlich zu zehnt, aber die anderen sind mit einem anderen Tuk-Tuk gefahren. Und ich mit anderen 4 Leuten bin auch mit einem Tuk-Tuk irgendwo hingefahren.
Tuk-Tuk ist ein Taxi.
Tuk-Tuk ist so ein,
diese kleinen, kleinen
Motortaxi einfach.
Ja. Okay.
Genau, zack, setzen wir uns rein. Ich vorne rechts, Hauke, ein Freund von uns, vorne links und hinten drei Mädels. Dadurch, dass das Motortaxi ziemlich klein war, musste ich mein rechtes Bein halt nach außen irgendwie verlagern, weil ich einfach, ich bin relativ groß und muss irgendwie meine Beine irgendwo hin tun. auf jeden Fall, ich ahne nichts Böses, der Taxifahrer fährt los. Und kommen wir irgendwie zum nächsten Kreisverkehr. Es war übrigens in Indien, in Varanasi, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Na, auf jeden Fall kommen wir zum Kreisverkehr. Ich ahne nichts Böses, schaue irgendwie hier durch die Gegend, aber man hat nicht viel gesehen. und zack, kommt ein anderer Taxifahrer, also auch so ein Tuk-Tuk, von der rechten Seite, also in unsere Richtung. Mhm. Es ging einfach viel zu schnell. Also der war einfach innerhalb von Millisekunden war der bei uns und hat uns einfach angefahren. Mein Bein war draußen und der hat einfach mein Bein zerquetscht zwischen die beiden Tuk-Tuks sozusagen.
Autsch.
Und das war eigentlich wieder ziemlich schnell vorbei. Der ist weitergefahren. Der Tuk-Tuk-Fahrer von uns ist ausgerastet, weil er angefahren wurde. Und ich war ziemlich perplex. Ich dachte ja, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Es ging einfach viel zu schnell. Hab kurz runtergeguckt zu meinem Bein, hab's noch gesehen. Also mein Bein war noch dran. Ich habe aber nicht viel gespürt, also keine Schmerzen oder sowas.
Schock und so?
Schock auf jeden Fall, aber Schmerzen, die kamen erst später irgendwann. Mhm. Aber es wurde noch witziger. Also
noch witziger? Ja,
es hat sich eigentlich so entwickelt wie so ein Tarantino-Film, so, ein, so eine Art Verfolgungsjagd halt. Der Tuk-Tuk-Fahrer von uns, der ist halt ausgerastet, halt rumgeschrien auf Hindi. Kein Mensch hat es verstanden, aber er hat auf jeden Fall rumgeschrien und hat auf die Tube getreten. Währenddessen hat er noch hinter seinen Sitz gegriffen, hat so einen Holzschläger rausgeholt. Das war so ein 50 cm langer Holzschläger halt. Ja. Hat es dem Hauke, also der links neben ihm saß, in die Hand gedrückt und noch weiter Gas gegeben. Okay. Und der hat den Täter quasi vor uns gesehen und hat also hat es alles versucht, ihn zu verfolgen. Irgendwann haben wir es auch geschafft, ihn zu erreichen und ist so rechts an ihm vorbeigefahren. Er hat zum Hauke gesagt, ja, hit him, hit him. Da musste er ihn halt von links, also aufs Auto schlagen sozusagen. Und währenddessen hat der Fahrer noch weiter geschrien, ey, du Arschloch, warum fährst du an mich und warum fährst du mich an und warum hältst du nicht an und so ein Scheiß? Und dann konnte der andere aber nach ein paar Sekunden wieder weiterfahren oder schneller fahren, weil er kaum Gäste, der hatte glaube ich nur zwei Fahrgäste hinten drin und er konnte weiterfahren. Aber unser Tuk-Tuk-Fahrer hat nicht aufgegeben. Der hat immer noch Vollgas gegeben und hat gesagt, ey, wir müssen jetzt alles geben, ihn zu verfolgen. Und dann hat er mir den Schläger plötzlich in die Hand gegeben. So. Und dann nach 2 Minuten etwa hat er den wieder eingeholt, yeah, weil es irgendwie bergab ging. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich war halt auch irgendwie wütend.
Yeah.
Was weiß ich.
Das war irgendwie das Gesetz selbst in die Hand genommen. Was ist denn los?
So. Das war halt die Situation so. Yeah, yeah. Und dann ist er links an dem vorbei geschert so und ich habe den Schläger in der Hand gehabt und wollte ihn gerade so aufs Auto hauen. Guckt ein Fahrgast raus und ich hätte den Fahrgast fast in die Fresse gehauen. Also ich habe da gerade noch zurückgezogen. So. Und dann hat der Tuk-Tuk-Fahrer einfach nur nochmal geschrien und hat dann gesagt, ja komm, jetzt ist eh schon egal, und ist rechts rangefahren, dann haben wir noch kurz ein Siegerfoto gemacht.
Jetzt beruhigen wir uns mal alle.
Genau. Was war mit deinem Bein los?
Ist was passiert? Ja, ich hatte dann ungefähr noch einen Tag lang Schmerzen, aber ich hatte
sonst... Also keine außer den Verletzungen?
Nee, so? Gar nichts. Nur einen blauen Fleck so, aber keine Brüche oder sonst was.
Okay, okay.
Bin ich auch froh drum, weil in Varanasi hast du kaum ärztliche Versorgung. Also da hätte ich keine Chance gehabt.
Du musst das Bein sofort ab.
Ja, eigentlich, ja. Und, naja.
Deswegen fahre ich da auch nicht hin, ganz ehrlich.
Aber ich hatte dann noch Glück im Endeffekt.
Ich fahre also nicht nach Brandenburg, weil da keine Ärzte sind.
Da musst du auch öfter mal auf Taxis einschlagen mit so Kanthölzern.
Ja, also ganz ehrlich, als würde das in Deutschland nicht auch passieren, wenn wir Tuk-Tuks hätten. Also ganz ehrlich, durch die Autos, durch diese Metallkästen ist man ja noch irgendwie ein bisschen geschützt von den anderen Autofahrern. Ja, und so, aber die Wut ist ja definitiv trotzdem da. Also.
Ja, aber in Deutschland hält man sich auch ein bisschen mehr an die Verkehrsregeln.
Da gibt es halt Regeln, ja, genau.
Ich glaube, in Indien gibt es keine. Also so, jemand hat mal gesagt, dass es welche geben sollte sozusagen, aber niemand hält sich dran.
Die funktioniert ja trotzdem.
Die Briten, ne?
Ja. Es funktioniert ja trotzdem anscheinend.
Ja, gut, aber ich will auch nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich da im Straßenverkehr sterben. Ne?
Da das sterben das, ziemlich viele. Naja. Also ich habe da auch ziemlich krasse Sachen gesehen. War ich mit einem Bus unterwegs in Indien. Und warst du dabei? Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall war da irgendwie ein Körper gelegen auf der Straße, auf der Landstraße. Und keiner weiß, ob der lebendig war oder tot. Auf jeden Fall ist der Bus einfach drüber gefahren. Ja, ja. Keine Ahnung. War scheißegal sozusagen. Und das passiert halt tausendmal in Indien. Also das ist,
ich meine, du hast halt super viele Leute, die da wohnen. Also in Indien einfach. Und kann mir keiner erzählen, dass die Quote für Verkehrstote nicht unglaublich hoch ist. Ne?
Ist es so, jetzt kommen wir wieder auf die Religion und auf den Kulturkreis. Also A, es sind Länder, wo wahnsinnig viele Menschen sind. Und was ich immer so wieder gehört habe, was so ein wiederholendes Schema ist, bezogen auf China, bezogen auf Indien und bezogen auf lustigerweise auch Japan, weil da ja auch wahnsinnig viele Menschen leben eigentlich, dass so Individualismus und die einzelne Person einfach gesellschaftlich wenig wert ist und man sich auch quasi, also ich weiß es jetzt nur von Japan, dass es eher verpönt ist, quasi aus der Masse rausstechen zu wollen und irgendwie sich dagegen zu bewegen. So, ja? Weil halt einfach das System kollabiert, wenn das jeder macht oder wenn das viele Leute machen würden. So. Also man ist davon abhängig, dass man sich einfach unterordnet und mitgeht. Und ist es nicht auch so, dass gerade im Hinduismus und so, also das ist, ich hab so dieses Bild im Kopf von ist nicht Ganges da unten unterwegs, dieser Fluss, wo sie alle reingehen wollen und sich irgendwie.
Ja, das ist auch Varanasi. Ja.
Genau, wo sie quasi alle da, also versuchen da nochmal hinzukommen irgendwie und dann schon auf dem Weg hin einfach unglaublich viele Leute so am Straßenrand einfach sterben und es einfach auch egal ist. Also es ist so, ja, da ist halt einfach, dann kommt dann mal jemand und sammelt die so ein. Also es ist nicht so diese Tragödien.
Nee, aber das hat auch spirituelle Gründe, halt, weil die Leute, also wie wir jetzt schon zwei, drei Mal gesagt haben, ist halt Varanasi so der heiligste Ort für den Hinduismus. Okay. Und es gibt ja im Hinduismus diesen Wiedergeburtskreis, ne? Mhm. Also wo auch so ein bisschen das Karma reinspielt und je nachdem, wie gut du halt in deinem Leben warst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als was Cooles wiedergeboren wirst, ne? Und wenn du dich halt scheiße benommen hast, dann bist du halt eine Ratte im nächsten Leben. Mhm. Und wenn du aber in Varanasi stirbst, dann kommst du rein spirituell gesehen aus diesem Teufels, also aus diesem Wiedergeburtskreis raus. Ach, und kommst halt direkt ins Nirvana. Deswegen gibt es halt enorm riesige Pilgerfahrten von älteren indischen Mitbürgern sozusagen, die kurz vor ihrem Tod dann halt noch nach Varanasi wollen und da sterben. Mhm. Es gibt halt auch sehr viele Sterbehospize da, und die Leute werden dann direkt am Ganges verbrannt und dann einfach ins Wasser geschubst.
Mhm. Ne? Und diese Hospize, da fällt mir auch was dazu ein, das ist ziemlich paradox. Da ist es eben so, wenn du nach 3 Tagen nicht stirbst, wirst du einfach wieder rausgeschafft. So. Also du musst, wenn du da ankommst.
Du musst das schaffen, innerhalb von 3 Tagen zu sterben.
Musst du innerhalb von 3 Tagen sterben, ansonsten musst du wieder auf die Straße raus.
Ja. Und dann stirbst du halt da.
Ja. Ja.
Ich meine, wir hatten das ja auch hin und wieder mal gesehen, dass auch Leute, also man, mit dem Tod geht man einfach auch ganz anders um in Indien, hatte ich so das Gefühl, ne? Weiß nicht, der Lange hat auch so riesige tote Pferde auf der Straße, ne? Oder es war, oder es hat auch ein, zwei Mal passiert, dass so Leichenprozessionen einfach, also nicht mit groß viel Tamtam, aber dass halt so Särge einfach so über Kreuzung getragen wurden, ne? Oder nicht mal Särge, sondern einfach nur zugewickelte Leichen sozusagen, ne? Von 4 Leuten halt jeweils auf den Schultern dann einfach über die Kreuzung getragen wurden, ne, dann zum Ganges. Und das kam hin und wieder mal vor. Und die Leute werden ja dann direkt auch am Wasser, das haben wir auch gesehen, werden dann direkt am Ganges verbrannt. Ne, auf so kleinen Scheiterhaufen, und das ist halt so das komplette Tagewerk von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass die Leute halt brennen, wenn du so möchtest. Ne? Also die kümmern sich dann ums Holz, wollen dann ihren Obolus dafür, verbrennen die Leute halt im Akkord tatsächlich, ne, und schubsen die halt ins Wasser.
Also, aber ist es so, kann man das sagen, dass einfach, also durch den Hinduismus einfach so, dass der Tod und das alles einfach so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie.
Einen geringeren Stellenwert?
Ja.
Ja, also ich glaube.
Weil es eh das Ende ist, so, weil so, ja,
es ist halt irgendwie korrelativ. Naja, oder weil es halt eben nicht das Ende ist.
Ja, genau. Ne?
Also, dass die Leute sich halt denken, okay, danach kommt ja sowieso noch was, danach fange ich wieder halt bei Null an. Hm. Ob nun als Made oder als V, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall anders mit dem Tod umgegangen, hatte ich so das Gefühl.
Mhm. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass nicht nur Tod einen geringeren Stellenwert hat, sondern ein anderes Leben. Mhm. Das ist so mein Eindruck gewesen.
Ja, das ist, was ich meine. Also so, dass einfach das Leben des Einzelnen einfach so ein bisschen nicht wichtig ist, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat, muss man ganz diplomatisch ausdrücken.
Aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Kastenwesen zu tun. Ne? Also diese verschiedensten Kasten, die es in Indien gibt, ne? Die ja eigentlich schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten abgeschafft sind. Ne? Also dass du halt
offiziell abgeschafft.
Ne? Also dass du halt bestimmte Bevölkerungsgruppen hast, die einen sind halt die Wäscher, die anderen sind halt die die Hirten und die Melker. Die Brahmanen, das sind die Geistlichen und die so ein bisschen die Führungselite, also die Führungselite, wenn man so möchte.
Ja.
Und zumindest hatte ich das Gefühl, dass die Leute sich schon damit eigentlich abgeben, was sie sind. Ne? Also wenn sie halt Wäscher sind, dann streng sind sie halt gut in ihrem Leben. Mhm. So lange, bis sie sterben, weil sie dann denken, sie werden in eine, also werden wiedergeboren und dann kommen sie halt in eine höhere Kaste.
Mhm.
Ne? Dementsprechend trauen sich die Leute auch nicht wirklich raus aus ihren Kasten. Ne? Also es gibt halt keinen wirklichen sozialen Umbruch in dem Sinne, ne? Oder dass irgendjemand mal sagt, so wie es hier läuft, läuft scheiße.
Mhm.
Ne? Und wir mobilisieren uns und machen was dagegen. Mhm. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon, also nicht damit zufrieden sind, ne? Aber sich denken, was können wir halt machen?
Mhm.
Ne? Das ändert ja sowieso nichts.
Ne? Aber ja. Mittlerweile ist so mein Eindruck, spielt in Indien schon die ja, die wirtschaftliche Entwicklung,
also, mit dieser,
also die soziale Mobilität sozusagen, immer wichtiger.
Mit dieser neuen Mittelschicht, die reingekommen ist, auf jeden Fall, klar. Aber trotzdem, finde ich, merkt man das gerade in der Unterschicht noch.
Ja. Ja. Also gut, wir haben es halt in Varanasi so erlebt. Varanasi ist ja schon sehr, naja, traditionell geprägt und sehr unberührt von der wirtschaftlichen Entwicklung, würde ich fast sagen, in Indien. Vielleicht rührt es auch daher, dass da der Stellenwert der Kasten, des Kastensystems auch noch sehr hoch ist.
Und der Religion halt auch, ne?
Ja, also, genau. Ja.
Das wollte ich gerade sagen, also auch wieder naive Frage, logischerweise, aber so die Aufklärung existiert da. Also es ist schon so, dass die Menschen Stück für Stück begreifen, dass es auch andere Konzepte vom Leben gibt, theoretisch, oder? Oder nicht?
Indien, weiß ich
Indien
nicht.
Indien
ist so ein Sonderfall.
Indien ist halt größtenteils, würde ich schon sagen, sehr traditionell, oder?
Ja.
Und die Leute, also es gibt auf jeden Fall Gruppen von Leuten, die halt so immer mehr und mehr das westliche Gedankengut irgendwie für sich entdecken. Mhm. Ne? Und das sind aber dann die Leute, die tatsächlich im Mittelstand irgendwie unterwegs sind oder halt in der Oberschicht. Ne? Aber also so Leute.
Ja, aber das sind wir halt wieder jetzt in der modernisierungstheoretischen Schiene gerade.
Findest du?
Schiene
also meinte ich das nicht.
Weil ich meine, es sind halt deren Konzepte und muss man halt irgendwie akzeptieren.
Ja, aber trotzdem adaptieren sie ja das, also nicht, dass das westliche System besser ist, das meine ich nicht, aber trotzdem adaptieren sie es. Ne? Ob das jetzt nur so letzten Endes besser ist, wage ich zu bezweifeln eigentlich.
Also ich würde es so, ohne zu werten, würde ich so sagen, dass Indien für sich steht. Also dieses aufklärerische System, wie es in Europa ist, besteht da sehr, naja, sehr selten, so eher in der oberen Mittelschicht oder so, würde ich fast sagen.
Das ist ja so auch so eine Grundfrage, die so einem Europäer wie uns irgendwie auch gerne mal irgendwie vor den Kopf stößt. Wer sagte, also das ist jetzt sehr politisch unkorrekt nicht, aber wer sagt denn, dass wir das richtig machen? Ne? Also wer sagt dass
genau
unser
das.
Weg the way ist? Kannst du so grob, es gab mal eine Anekdote, die ich gehört habe, das war glaube ich, ich weiß nicht mehr wann, schon ein bisschen länger her, es müsste 90er gewesen sein oder so, da waren Regierungsmitarbeiter aus China in Amerika und hat sich, also es war jetzt kein Oberhaupt, sondern es war so eher so eine Führungsebene untere. Und hat sich mit einem anderen Regierungssprecher oder was auch immer, kein Sprecher, aber einem Regierungsmitglied von Amerika unterhalten. Und dann ging es darum, ich glaube in China ist es so, korrigiert mich, wenn es falsch ist, dass es da, du kannst nicht einfach, wenn du irgendwie irgendwo geboren bist, dann irgendwo anders hingehen. Es gibt relativ strikte Regeln, dass du da bleiben musst.
Genau, so, das ist das Hukou-System.
Und dann ging es irgendwie um Menschenrechte und also Menschenrechte ist ja sowieso so ein Thema, dieses ja westliches Wertesystem an vielen Stellen. Und dann hat also dieser Amerikaner sich das ein bisschen echauffiert, da gesagt, das kann ja nicht sein und so. Und dann hat der Chineser relativ rational gesagt, also bei uns leben 1 Milliarde Menschen, ja, bei euch 250 Millionen. Wir können gerne mal ein Viertel von uns zu euch rüberbringen und dann könnt ihr mal gucken, wie sich es verhält, wenn die hingehen können, wo sie wollen. Also so wir haben halt logistisch, also ganz rational, logistisch ganz andere Herausforderungen zu meistern. Und da ist es einfach gesamtgesellschaftlich sinnvoller, die einzelnen Rechte, wahrscheinlich ist jetzt wieder sehr dünnes Eis auf die Bewege,
einzuschränken, um eben das System oder das, das ist ja genauso wie das, was ich vorhin sagte, Individualismus ist irgendwie schwierig, wenn einfach die japanische U-Bahn funktioniert, weil einfach alles stramm stehen bleiben, warten, bis alle ausgestiegen sind und dann reingehen, weil es einfach keinen gibt, der sagt so, ich will zuerst rein. Weil sobald das passiert, kollabiert das ganze System dann schon wieder da. Und das ist ja genau diese Fragestellung, ob quasi vielleicht das Kastensystem, also komm klar mit dem, wo du bist, ja, oder das vielleicht sinnvoll ist
für diese Gesellschaft bis sozusagen.
Grenzen, ja. Also verstehst du, was ich meine so, ne?
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Es gibt auch sehr viele Befürworter des Kastensystems, aber auf der anderen Seite musst du halt betrachten, dass das Kastensystem sehr ausbeuterisch ist. Also quasi die Brahmanen leben davon, dass es untere Kasten gibt. Also und die unteren Kasten haben halt keine Chance auszubrechen. Das ist ein statisches System sozusagen, wenn du so willst. Und in dem Sinne müsste man das, wenn man humanistisch argumentiert, schon hinterfragen und kritisieren.
Absolut, absolut. Ja. Und das ist ja dann wieder das Nächste, der Einfluss vom Westen. Also am besten verkauft sich, habe ich auch vorhin so der Hedonismus des Westens verkauft sich ja am besten so. Und dass das dann wieder einen Einfluss bringt, das ausgenutzt, dass das Ganze ausgenutzt wird. Also es ist nicht so, dass es ja die ideale Welt da drüben ist und alle sind so, ja, ja, und alle arbeiten zusammen und dann kriegen wir das irgendwie als Gemeinschaft hin, sondern es ist ja schon so, dass da auch viel Ausnutzung und viel, China ist ja auch, hat ja auch so eine Führungsriege, die im Endeffekt unglaublich reich ist und das alles irgendwie so ein bisschen steuert und so, ja, zu ihrem Wohl.
Ja. Also das Paradebeispiel halt für diese unterschiedliche Wahrnehmung, gerade was Menschenrechte angeht, finde ich immer, ist so Kinderarbeit. Mhm. Ist natürlich aus so einem rein westlichen Standpunkt heraus, das ist natürlich unglaublich furchtbar.
Yeah.
Ne, wenn irgendwie achtjährige Kinder arbeiten müssen und da, weiß ich nicht, wenn sie halt Tonziegel formen oder was weiß ich nicht. Ne? Aber überleg dir mal, du hast jetzt eine Familie, wo halt die, weiß ich nicht, der Vater ist vielleicht bettlägerig oder so und die Mutter arbeitet von zu Hause aus und die haben halt 5 Kinder. Mhm. Und wenn die Kinder dann halt anfangen zur Schule zu gehen, was natürlich eigentlich absolut begrüßenswert wäre, dann bricht die gesamte Familie zusammen, weil halt die Kinder mindestens zu 50% des Einkommens beitragen. Ne? Und da müsste man wahrscheinlich auf lange Sicht dann irgendwelche Lösungen finden, die halt einerseits dafür sorgen, dass die Familie durchkommt, andererseits, dass die Kinder natürlich nicht ausgebeutet werden. Ne?
Und dass die Kinder zur Schule gehen.
Und dass die das zur Schule gehen, ja, klar. Das ist
eigentlich an der Kinderarbeit.
Ja. 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 Ja, es ist ja so, das ist natürlich auf keinen Fall vergleichbar mit Kinderarbeit, aber so, meine Mutter erzählt immer davon, der Klassiker irgendwie in den, was weiß ich, 60er Jahren.
Dass sie aufs Feld mussten.
Genau, so der Klassiker. Es gab Schulferien, damit sie aufs Feld und haben halt irgendwie Kartoffelkäfer gesammelt oder so einen Käse irgendwie so. Aber weil es halt auch einfach notwendig war, weil es einfach nicht anders funktioniert hätte sonst. Ja. Und die Frage, ja, ich überlege gerade.
Es ist halt alles immer kontextabhängig, ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Wenn du wirklich was lernst im geografischen Entwicklungsforschungsstudium, dass alles kontextabhängig ist. Das ist auch so eine der Running Gags, die wir haben.
Ich merke schon, ihr seid schon alle Spaßvögel.
Also absolut,
ja. Geografen. Da froh, dass ich nicht mehr Geologe sage.
Nee. Das ist auch eine Todsünde tatsächlich.
Das sind die Steineklopfer.
Ja. Mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun.
Oh, wunderschön, wunderschön. So gut, jetzt haben wir 2 Stunden voll.
Finde ich super. Also ist das nicht tatsächlich auch der längste Podcast, den wir bisher haben? Zumindest einer der, wo ich beteiligt bin.
Auf jeden Fall. Also es ist, ich überlege, es könnte der längste insgesamt sein. Aber jetzt haben wir, das ist so eine 10-2-4-Krankheit. Wir müssen am Anfang immer Meta werden und am Schluss, wir können es einfach nicht zu einem normalen Abschluss bringen. Wir müssen am Schluss nochmal so eine...
So rekapitulieren.
So, hey, wir haben jetzt gerade aufgenommen und hey, und ihr hört noch zu und es nervt eigentlich schon. Ihr könnt schon längst abschalten, aber es ist egal. Deswegen mache ich jetzt ganz, ganz straight den Cut.
Zieh den Stöpsel einfach.
Zieh den Stöpsel. Vielen Dank, Chris.
Geil.
Das war 10-2-4. Heute mit Christoph.
Jo, danke.
Chris.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Und mir, Johannes. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Tschüssle.